Ach, du auch hier bei uns im Podcast, bei dem wir Leute im Brüdern? Mensch, komm doch rein, mach's dir gemütlich, setz dich ans Feuer, halt ein paar Marshmallows rein. Wenn du dich fragst, wer wir sind, ich bin Tim und der andere Typ ist Benny. Hallo.
Hallo.
Geil, du hast gerade genauso Hallo gesagt wie Christian Drosten immer in seinem Podcast, wenn er begrüßt wurde. Ja, hallo. Da gibt es so eine gute Zusammenstellung, so einen Zusammenschnitt bei YouTube, wo alle Hallos zusammengeschnitten sind. Das ist ein ganz, ganz lustiges Video. Na, wie geht's dir?
Mir geht's gut und jetzt wünsche ich mir das auch von uns. Ich wünsche mir, dass ein Fan einen Zusammenschnitt all unserer Hallos macht.
Ja, kann man sich wünschen, kann man auch aussprechen. Mir ist aber schon sehr oft aufgefallen, dass wir schon diverse Male Wünsche geäußert haben im Podcast, die nie umgesetzt worden sind. Deswegen bin ich jetzt nicht besonders optimistisch, dass das passiert. Beispiel Fanfiction.
Richtig, aber darum geht es ja auch beim Wünschen nicht. Für mich geht es beim Wünschen darum, deswegen mache ich auch den Quatsch mit der Wimper und so. Ich habe gestern eine Sternschnuppe gesehen übrigens.
Hast du dir was gewünscht?
Nee, da nämlich nicht, da habe ich es vergessen. Aber der Wimper mache ich es nicht, weil ich glaube, dass es in Erfüllung geht, sondern weil es mir hilft, mir zu vergegenwärtigen, was ich mir wünsche.
Achso, eine Einladung zur Selbstreflexion durch Wimpern wegpusten.
Ja.
Mhm, verstehe ich.
Und so ist es auch mit diesem Hallo-Video. Aber wenn ich so drüber nachdenke, es gibt sehr viele andere fangeschnittene Videos, die ich mir eher wünschen würde als so ein Hallo-Video. Ich glaube, so ein Hallo-Video hätte wenig Wert. Schon gar nicht, wenn man den Aufwand betrachtet.
Was hätte sehr viel Wert? Würde dir ein Beispiel einfallen? Jetzt kommt die Fee, die 10-Sekunden-Fee, die sagt, hi Benny, in 10 Sekunden bin ich wieder weg. Wenn du mir innerhalb der nächsten 10 Sekunden sagen kannst, welches Zusammenschnittvideo du dir wünschst, dann wird es in Erfüllung gehen. Achtung, deine Zeit läuft.
Oha. Ich möchte nicht eins sagen. Aber ich finde solche Videos cool, bei denen man so zusammenstellt, was wir alles hassen zum Beispiel.
Soll das dein Wunsch sein? Sonst ist die Fee
Günther,
gleich weg.
Du bist Günther, ja, von mir aus. Alles, was wir hassen. Besser als nix.
So. Was wolltest du gerade mit Günther Jauch sagen?
Also dieses Einlog-Ding von Günther Jauch. Soll ich das jetzt
einloggen?
Achso,
ja.
Muss ich mich jetzt festlegen. Das werde ich natürlich, also mit einer 20-Sekunden-Fee hätte ich was Besseres. Ist auch egal. Wie geht's dir, Tim?
Mir geht's ganz gut. Ich überlege, ob da eine tiefe Lebensweisheit drin steckt, dass man mehr von Feen hätte, die doppelt so lange leben. Also, dass man das als Analogie auf irgendwas anderes anwenden kann. Wenn man die doppelte Zeit hat, dann wird's qualitativ besser. In Bezug auf Sex. Keine Ahnung. Hilf mir doch mal.
Das Leben.
Ich schwimme.
Doppelt so lange
leben. Das Leben. Wenn man doppelt so lange lebt, glaube ich nicht. Wenn du originär 90 geworden wärst und stattdessen 180 Jahre alt werden könntest, aber trotzdem der körperliche Verfall so.
Oh nein. Der körperliche Verfall wird natürlich halbiert. Also der ist halb so schnell verfällt.
Okay. Ja.
Dann hast du allerdings auch doppelt so lange diese Gebrechlichkeitszeit.
Hast du dich schon mal versucht, aktiv in Benjamin Button reinzuversetzen?
Ah, nee. Also als Gedankenexperiment oder richtig, dass man sich da... Nee, ich glaube nicht.
Ich glaube, das ist sehr schwierig.
Glaube ich auch. Der ist ja wirklich einfach nur... Moment, das ist nur der Körper, der andersrum ist, ne?
Ja.
Sein Geist altert normal, aber der Körper altert rückwärts.
Wobei, ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Es gibt doch den berühmten Dialog, wo er ungefähr gleich alt mit seiner Liebsten das Gespräch führt, wo sie ihn fragt, wirst du mich noch lieben, weiß ich nicht, sinngemäß, wenn ich wieder Windeln tragen muss und er sagt das Gleiche dann zu ihr, so im Sinne von, also dass er dann auf jeden Fall, dann kann er irgendwann seine Ausscheidung nicht mehr kontrollieren, weil er sich verjüngt.
Ja, aber geistig ist er dann immer noch, also halt so fit, wie man als 90-Jähriger so ist, im Körper eines Babys.
Ist das so? Ich weiß das nicht. Ich
doch, ich glaube schon, ich glaube, er kommt als alter Mann auf die Welt, ist aber sozusagen...
Wie ein Baby.
Wie ein Baby kann ich sprechen und so und lernt das dann und dann altert er rückwärts.
Das wäre auch richtig weird, wenn der so direkt nach der Geburt erstmal irgendwas erzählen könnte und so fragen. Also woher brauche ich auch Erfahrung erstmal?
Das ist ein Traum, den ich hatte vor der Geburt meines ersten Kindes, dass das Baby auf die Welt kommt und von Anfang an sprechen kann und ich völlig erstaunt darüber bin und das Kind sowas sagt wie, ich war jetzt irgendwie die ganze Zeit hier im Bauch und habe euch zugehört, was soll ich denn sonst machen, außer eure Sprache lernen, das ist doch klar. Und dann war das ein bisschen merkwürdig, aber es war dann so und ich habe das dann akzeptiert.
Hätte viele, viele Vorurteile.
Ja, ja. Aber auch Nachteile, man würde nicht den Spracherwerb so schön miterleben.
Ja.
Mit all seinen Sonderbarkeiten. Ich habe heute, ein Rattenheim genommen. Ich habe einer Rattenfamilie ihr Heim genommen.
Weil sich das in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem Heim deiner Hühner befand?
Genau. Im Hühnerstall, das ist ein großes Gebäude, du kennst es, in dem nur ein kleiner Teil den Hühnern zur Nachtruhe.
Ein großes Gebäude macht nicht die richtigen Bilder im Kopf.
Okay, gemessen an dem, wie groß ein Hühnerstall so ist. Also es ist ein 50 Quadratmeter Bunker, ein Flachbau, einstöckiger Stein, ein Steinhaus, das vier Zimmer hat und 50 Quadratmeter groß ist.
Und in einem kleinen flach, also man muss geduckt durch die Türen durchgehen als erwachsener Mann.
Oh, da habe ich mir schon so auf den Kopf angeschlagen. Aber jetzt inzwischen nicht mehr. Wenn man da so 5-6 Mal richtig gegendonnert, dann merkt sich das Gehirn, dass man sich da besser tun sollte.
Ich weiß nicht, ob alle das so oft machen müssen, um das zu verstehen, aber jeder auf seine
in seiner Geschwindigkeit.
Ja.
Und da stand ein alter Kachelofen drin. Da standen drei alte Kachelöfen drin, aber zwei hatten wir schon rausgeholt und einer war einfach super schwer, ein Riesentrumm. Und nach ein paar Jahren haben sich dann dort Ratten heimisch gemacht und die haben dann dieses Gebäude mit den Hühnern geteilt. Das war ein bisschen unangenehm, weil die einem manchmal nachts gegen Fuß gerannt sind, das sind Riesenviecher. Und weil die alles vollkacken vor allen Dingen. Und jetzt hat es mir gereicht, ich habe mir eine Sackkarre geholt und habe dieses Ding da rausgefuchtet, was extrem schwer war.
Habt ihr das nicht neulich irgendwie zu dritt versucht und seid gescheitert? Ja, und jetzt hast du das alleine gemacht?
Zu zweit mit meiner Frau, aber mit einer Sackkarre. Das war der entscheidende Unterschied.
Die Sackkarre, ja, okay. Ach, Sackkarre, ich habe gerade eine Schubkarre gedacht.
Ja, und okay. Dann fasse ich da oben rein und ich wusste ja, da sind die Ratten drin. Ich habe den vorher so geschüttelt, keine Reaktion. Die sind nachts, tagsüber ja nicht so aktiv, glaube ich. Die werden erst abends aktiv. Und oben ist so ein Gitter drin. Und die sind im ganzen Kamin drin. Die haben auch verschiedene Eingänge. Und wir haben, als wir den gekippt haben, schon gesehen, dass da hinten richtig viel Stroh rauskam. Die haben sich ganz viel Stroh geholt und haben das da reingestopft und vor den Kamin und haben sich da richtig eine Burg gebaut. So. Und dann haben wir den bewegt und gerüttelt und gezogen und plötzlich merke ich so was Weiches an meiner Hand. Hm. Und zuck so weg. Und eine Sekunde später rast unten eine Ratte meiner Frau gegen den Fuß und torkelt benommen weiter. Und dann bewegen wir den weiter und 10 Minuten später, es hat richtig lange gedauert, kommt eine zweite Ratte raus und rast weg. Und als ich dann draußen das Ding endlich einfach hingeschmissen habe von der Sackkarre mit einem riesigen Getöse, sind nochmal zwei Ratten raus und mir über den Fuß gelaufen. Eine hat mich sogar ein bisschen gekratzt. Das war eindrucksvoll.
Es gibt ja Menschen, die richtig dolle Probleme mit Ratten haben. Gehörst du dazu?
Nee.
Gott sei Dank. Also, deine Frau?
Nee. Also sie sind mir, wobei sie schon ein bisschen geschrien hat, als die eine Ratte ihr gegen den Fuß gelaufen ist. Aber das war auch einfach echt ein Riesending. Und es kam so plötzlich und die bewegen sich so schnell. Also man erschreckt sich schon, weil die sehr, sehr schnell sind. Aber ich habe nicht so einen Ekel vor Ratten.
Warum scheinen Ratten eine Tendenz zu haben, über Füße rüber zu laufen oder gar also zu die Gefahr einzugehen, gegen das Bein zu laufen und rumzutorkeln? Weil ich erinnere mich an meinem Junggesellenabschied, den wir ja bei dir zu Hause gemacht haben, habe ich auch diversen Gästen den Hühnerstall gezeigt zu später Stunde und Ultra-Fan Anne war auch eine davon und da ist auch die Ratte irgendwie aufgeschreckt worden durch unser Eindringen und ihr auch direkt über den Fuß gelaufen.
Ja.
Und jetzt erzählst du auch, dass nahezu alle Ratten über Füße oder gegen Beine rennen. Warum? Ja, die können doch auch eine andere Richtung wählen.
In dem Fall ist es halt, du kennst das, ein sehr, sehr gefangener, kleiner Raum mit wenig Ausgängen.
Und die aber draußen hast du das doch auch gerade gesagt.
Ja, da war es dann, glaube ich, Zufall. Da standen wir zu dritt um das Ding rum und die sind rausgerannt, als der gefallen ist und sind panisch. Die sind ja wahnsinnig schnell und einfach erstmal losgestratzt und dann ist halt eine mir über den Fuß gelaufen. Und drin ist es mit den Eng-Gang, haben so diesen Fluchtreflex. Das ist auch super gefährlich, wenn du eine Ratte in die Ecke drängst, dann greift sie dich an, weil dir dann nichts anderes mehr überbleibt. Und dann krabbelt die dir ins Hosenbein und beißt dir in die Beine und so.
Okay, reicht jetzt, falls irgendwelche unserer Zuhörer vielleicht auch Rattenprobleme haben.
Auf jeden Fall habe ich ein super schlechtes Gewissen gehabt, weil ich den hier zu Hause weggenommen habe. Aber dann hat mein Papa, der noch was abgeholt hat, mir einen Vorschlaghammer vorbeigebracht mit so einem ganz, ganz langen Stab, so einen Hau-den-Lukas-mäßigen Vorschlaghammer. Weil ich dachte, der ist so schwer, ich kriege den nicht wegtransportiert und jetzt kann ich den und muss den zertrümmern. Mit dem Vorschlag, diese Kacheln, und das ist super cool. Habe ich vorhin schon ein bisschen angefangen, aber den großen Spaß hebe ich mir für morgen Abend auf.
Cool. Ja, das klingt nach Fun.
Fun.
Unsere Auto-Zertrümmerungsaktion, die noch durchgeführt werden muss. Ich habe zwei kleine Callbacks zur letzten Folge. Zum einen vorletzte Folge habe ich doch über die Wale gesprochen, was ich von Harald Lesch gelernt habe. Und ich habe ganz kurz versucht zu erklären, was Harald Lesch für ein Typ ist und habe dabei, wie glaube ich schon tausende Menschen vor mir, Ranga Yogeshwar mit Cherno Jobatai verwechselt. Das möchte ich kurz klarstellen. Ranga Yogeshwar ist natürlich der populärwissenschaftliche Journalist, Moderator auf jeden Fall. Ich glaube, Journalist ist er auch.
Ja, Wissenschaftsjournalist.
Es ist nicht Cherno Jobatai, der... glaube ich, so ein Polit-Talker ist, oder?
Cherno Jobatai kenne ich nicht, nein. Aber Ranga Yogeshwar kenne ich gut.
Okay, deswegen, ja.
Habe ich die auch noch nie verwechselt. Weil ich
den auch nicht naja, aber du hast mich auch nicht darauf hingewiesen, als ich beim letzten Mal Harald Lesch mit Ranga Yogeshwar vergleichen wollte, aber Cherno Jobatai gesagt. Vielleicht dachtest du einfach, das wäre auch so ein Typ.
Ja.
Ja, verstehe ich. Dann noch die zweite Sache. Wir haben ja thematisch in der letzten Folge sehr viel über mein Sattelschutz gesprochen von meinem Fahrrad. Ja. Das war ja der Aufhänger unseres ganzen Disputes. Und das Witzige ist, einen Tag später, gehe ich raus aus meiner Haustür und was sehe ich? Der Sattelschutz ist wieder auf meinem Fahrrad.
Oh, das ist aber absurd.
Total absurd. Jetzt gegenwärtig nicht. Er ist wieder weg. Aber es war lustig, weil wir die ganze
Zeit. Moment, hast du ihn abgenommen? Oder?
Ich habe den noch nie berührt.
Der kommt und geht.
Er kommt und geht.
Er ist gekommen, gegangen.
Ja, genauso.
Welche unserer Theorien, die wir aufgestellt haben, passt denn jetzt noch dazu und welche können wir dadurch verwerfen?
Na, auf jeden Fall passt dazu, dass das so eine Art, ja, ich sag mal, Lagerplatz für die Person ist, die den tatsächlich nutzt. Also wenn jetzt die nach Hause kommt und sich neben mich stellt und guckt in den Himmel und denkt, könnte hier noch regnen, dann tut sie die rauf. Und wenn er dann oder sie wieder losfahren möchte, dann wird es zwischengeparkt.
Ja.
Und wenn die Person dann nach Hause kommt und das ist auf jeden Fall safe, gutes Wetter, dann bleibt er auch eine Weile da.
Und vielleicht hat er auch einfach gar kein schlechtes Gewissen, weil er denkt, im Zweifel hat der Typ einfach sein Sattel geschützt bekommen in der Zwischenzeit.
Ja. Schadet nicht. Ja.
Win, not lose. Oder maybe win. Cool. Ja. Mysterien aus dem Alltag mit den beleuchteten Brüdern. Ich war gestern auf dem Polterabend. Warst du schon mal auf dem Polterabend?
Ja, als Kind. Haben Freunde meiner Eltern geheiratet und das war so ein klassischer Polterabend, einen Tag vor der Hochzeitsfeier. Und das war als Kind toll, weil ganz klassisch ganz viel Porzellan kaputt geworfen werden durfte. Und da habe ich mich gefühlt wie du mit deinem Vorschlaghammer und deinem Kachelofen.
Scheiße. Ich habe eine Tasse gestern gerettet mit geilen Elefanten aus Südafrika, original handbemalt und dann habe ich die da stehen lassen. Naja.
Die sollte eigentlich zerworfen werden, aber du hast gesagt, die ist zu cool, die will ich haben und dann hast du sie vergessen mitzunehmen.
Richtig.
Ja, aber Polterabend, abgesehen von diesem einen Vorfall, keinerlei Erfahrung, auch nie mitbekommen, dass in meiner Umgebung jemand mal sowas veranstaltet hätte.
Ich glaube, das ist auch ein aussterbender Brauch, zumindest in der Stadt. Die meisten Leute machen das nicht mehr am Vorabend der Hochzeit, weil das doof ist. Früher ist es so gewesen, Hochzeit, erlesender Kreis und zum Polterabend darf jeder Hans kommen, irgendwie Arbeitskolleginnen oder keine Ahnung. Und da ist sozusagen einfach nur, man schmeißt das hin, man fegt es auf, es wird ein bisschen getrunken, das Brautpaar geht vor Mitternacht ins Bett, damit es am nächsten Tag fit ist und die anderen dürfen noch ein bisschen weiter trinken. Und heutzutage macht man das halt nicht mehr, wenn man es macht so, sondern macht das ein paar Wochen vorher, damit alle teilhaben können. Ja, und hier war das so eine so ein bisschen merkwürdig, weil ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, es war mir auch nicht klar, die Veranstaltung. Wir haben so eine WhatsApp-Einladung bekommen und dann waren wir, da stand weder so irgendwie, wo genau das ist, noch ob es gute Absage. Und ich habe gedacht, ja, das ist halt einfach so, kommt alle vorbei. Und plötzlich haben wir herausgefunden, dass das irgendwie 40 Minuten weg von Hamburg ist mit Übernachtungsmöglichkeit und doch irgendwie vielleicht anmelden und da waren wir gar nicht vorbereitet. Aber es war wohl so, weil jetzt wegen Corona alle Hochzeitslocations mega krass ausgebucht sind,
ja,
dass die nichts und auch super teuer sind, dass sie nichts Ordentliches bekommen haben in großer Größe. Dann haben sie gesagt, machen wir die Hochzeit ganz klein. Da haben wir eine schöne Location gefunden und dafür machen wir dann einen Polterabend statt einer Hochzeitsfeier. Was ich eine ganz gute Idee fand. Aber es ist das erste Mal, dass ich auf einen Polterabend eingeladen war. Und tatsächlich wurde da auch Porzellan geschmissen. Ganz verrückt. So eine Baggerschaufel. Das war auf so einem großen Bauernhof mit riesigen Traktoren, die dann da rumgefahren sind.
Und da wart ihr dann den ganzen Abend und die ganze Nacht und seid heute wiedergekommen?
So ist es, ja.
Heute am Sonntag, den 24. Juli um 22.12 Uhr. Ja, sehr richtig. Hübsch. Ihr habt genau hingehört, 22.12 Uhr. Es ist schon sehr spät dafür, dass wir noch früh in der Folge sind. Es gab ein paar familiäre Verwicklungen bei Benny zu Hause.
Dass meine Kinder erst grün und blau schlagen, damit sie einschlagen.
Sie wollten einfach nicht. Du hast sie nicht getraut, fest genug zu schlagen, aber irgendwann hatten sie sich soweit. Gibt es doch irgendwas Interessantes, Spannendes von diesem Polterabend zu berichten? Ich könnte noch sagen, Fun Fact, meine Eltern haben sich auf einem Polterabend kennengelernt.
Hallo.
Ja, hallo, ja, haben die wahrscheinlich gesagt.
Bist du öfter hier. Tatsächlich kann ich anknüpfen an deine Notwendigkeit eines guten DJs.
Ja.
Ich würde sagen, was man nicht machen sollte, ist einem 13-jährigen Mädchen ein Handy in die Hand zu drücken, auf dem die drei meistgespielten Songs der 90er abwechselnd in Dauerschleife laufen und die sich dann aber immer so weit weg von der Bluetooth-Box bewegt, dass die Verbindung ständig unterbrochen wird, sich aber das Handy nicht aus der Hand nehmen lässt. Und ja, katastrophal. Und man kann auch nur so und so oft ironisch gebrochen Mr. Vane abfeiern. Irgendwann geht es nicht mehr. Trotzdem habe ich zu manchen Songs geil abgedanced gestern.
Du hast jetzt gesagt, die drei, aber wahrscheinlich waren es mehr als drei. Also drei wäre ja nun wirklich chinesische Folter mäßig gewesen.
Ja, aber es kam wirklich immer mal wieder. Und dann diese so 7 Minuten Herz an Herz von Blümchen in dem absoluten stumpfesten Baller-Techno-Mix, wo du einfach einmal Herz an Herz hast und dann hast du 3 Minuten denselben Beat. Und dann stehen da irgendwelche gutmeinenden 60-jährigen Frauen, die dann versuchen dazu zu tanzen und du denkst, reiß dem Kind das Handy aus der Hand.
Ja. Ist dir bewusst, dass diese Art von Techno, diese 90er Jahre Pop-Techno wie bei Blümchen oder, keine Ahnung, das Modul oder so, dass sich das ja außerhalb unseres Wahrnehmungsbereichs immer weiterentwickelt hat und ja alles, was in, ich sag mal, Oberbegriff elektronische Musik geht, ist sehr diffizil. Und es gibt für die Genres häufig ganz klare Regeln, was ein Song eines bestimmten Genres mitbringen muss, um dort um dahin gezählt werden zu dürfen. Und da gibt es die Musikrichtung Hardstyle. Kennst du das?
Das Wort sagt mir was.
Hardstyle ist, also ich, für alle ExpertInnen da draußen, ich bin da wirklich, ich kenne mich nicht so gut damit aus, aber Hardstyle ist eine Form von Techno, würde ich jetzt so mit meinem Laienohr sagen, wo die Regel besteht, jeder Song muss 150 Beats pro Minute haben.
Ah, das habe ich, hast du mir das schon mal erzählt vielleicht?
Kann sein, vielleicht sogar im Podcast, dann wiederholen wir uns jetzt an dieser Stelle. Aber wir haben fast 100 Folgen, entschuldigt bitte. Da kann man auch mal Sachen zum zweiten Mal erzählen. Aber was ich so beeindruckend finde, auch diese Musikrichtung haben ja Festivals. Und zwar ebenfalls so, also vergleichbar erfolgreiche Festivals wie zum Beispiel Rock am Ring, wo einfach 100.000 Leute sind. Und da sind dann, wenn man sich davon Videos anguckt, unfassbar aufwendig gestaltete Bühnenbilder, wo man gar nicht so ganz genau sieht, so auf dem ersten Blick, wo ist eigentlich die Bühne. Und also es sieht ein bisschen so aus, du musst dir vorstellen, wie eine riesige Kulisse vor so einer Geisterbahn zum Beispiel. Auf dem Dom oder auf dem Rummel oder was. Wo einfach aufwendig designte Figuren, Monster, irgendwas, was zum Thema passt, abgebildet sind. Und dann stehen da die DJs und ja, DJs auf der Bühne. Beide Geschlechter gemeint, alle Geschlechter gemeint. Und machen DJ-Musik. Aber davor sind einfach 50.000 Menschen, die das richtig abgehen. Das ist so verrückt aus meiner Perspektive.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie die zusammenkommen. Also, weil das ja so nischig irgendwie ist.
Denkt man, ist es aber gar nicht. Es ist nicht so nischig. Es ist in unserer Bubble super nischig. Ich kenne eine Person, du kennst sie auch, als DJ Bash kennst du diese Person. Und DJ Bash ist nicht umsonst sein Name im Internet. Er hat auch schon im Internet auf Twitch live aufgelegt, was ich richtig irrsinnig finde, weil abgesehen davon, dass ich mir diese Musik wirklich nicht gut anhören kann, aber wenn ich mir das vorstelle, wie das erträglich ist, dann wirklich Festival, riesengroß, viele Menschen, super laut, man geht richtig mit und lässt sich fallen. Aber doch nicht, wenn man das auf dem Laptop oder auf dem Tablet, auf dem Twitch-Kanal guckt, für sich alleine im Wohnzimmer zu Hause. Ja. Also da fehlt mir wirklich sämtliches Verständnis. Aber ich finde das so interessant, weil du und ich sind sehr musikinteressierte Menschen. Wir haben immer ganz viel Musik verfolgt, wir haben ganz viel Musik auch bewusst gehört. Aber ich sag mal, vor allem in Richtung handgemachte Musik. Das vereint die, glaube ich, mehr oder weniger. Und dann noch so Hip-Hop-Rap-Ausflüge jeweils. Aber so diese ganze super ausschließlich elektronische Geschichte ist ja weder bei dir noch bei mir so ein großer Faktor. Aber trotzdem hat sich seit Blümchen als unter anderem Basis, also als Basis Blümchen und Co., sich das ganz doll weiterentwickelt und aufgefächert in Genres, die riesengroße Massenfestivals füllen.
Aber ich finde das, also ja, kenne ich und habe ich auch zum Teil so ein bisschen miterlebt, so Elektropartys, wo die Leute sich dann darin überbieten, möglichst minimalistisch mit dem Kopf zu nicken. Aber gibt es ja auch ganz viele verschiedene, also Hardstyle ist wahrscheinlich nicht so minimalistisch, schätze ich mal, sonst würde es nicht Hardstyle heißen. aber glaubst du wirklich, dass das sozusagen von diesem 90s Eurodance sich ausentwickelt hat? Gab es nicht auch schon damals ganz andere Basisrichtungen, die eher die Wurzel sind? Also ich habe irgendwie nicht den Eindruck, dass Blümchen und Co. die sind, von denen aus sich das aufgefächert hat. Aber dazu weiß ich zu wenig davon. Das ist nur eine Vermutung.
Ich weiß es auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass das die Pioniere, also ich glaube nicht, dass Blümchen eine Pionierin irgendwie auf ihrem Gebiet ist. Aber die war halt irrsinnig erfolgreich und damit hat sie ja auch irgendwie eine breite Masse angesprochen oder damit bekannt gemacht oder ist ja jetzt wirklich nur stellvertretend. 90er Jahre Chartmucke ist ja gefühlt zu 40% irgendwie mit so Techno-Beats alle unterlegt. Cut and Eye Joe zum Beispiel. Da denkt man ja so auf, kann ich mir gut vorstellen. Da denkt man so, wenn man sich jetzt erstmal nur so zurückerinnert, okay, das ist irgendwie so ein bisschen so ein Western-Song gewesen, oder? Aber no way, das ist einfach reinster 90er Jahre.
Ja, natürlich. Und das war damals, und sicherlich war das nicht, das waren alles keine Pioniere. Das war halt einfach sozusagen dann der Mainstream, der sich aus bestimmten Sachen bedient hat. Und Love Parade und so, was da alles los
war. Love Parade, genau.
Das war, da lief ja nicht Cut and Eye Joe so.
Nee, aber das hat ja trotzdem auch die Leute möglicherweise inspiriert, die jetzt so in unserem Alter sind und solche Musik eben machen, erfolgreich. DJs und ProduzentInnen und so weiter. Und ich finde das so irrsinnig spannend, dass das ja auch eine völlig valide eigene Musikrichtung ist und so ein ganzer Kosmos für viele Leute auch ein richtig eigener Lifestyle, den du und ich trotz prinzipielles Musikinteresse gar nicht wahrgenommen haben in all den Jahren. Und es hat sich immer weiterentwickelt.
Richtig. Ich habe gerade gehört, dass ein Bekannter von mir, ein Freund von mir, früher großer Blümchen-Fan war und in sehr, sehr jungen Jahren irgendwie als Hiwi-Kabelträger irgendwo beim Fernsehen gearbeitet hat, NDR oder keine Ahnung. Und da war dann irgendwann ein Auftritt von Jasmin Wagner, Blümchen. Mhm. Und der Bassist von der, das war natürlich alles Playback, war irgendwie kurzfristig verhindert.
Oh.
Und dann ist er gefragt worden, ob er einspringen kann. Und er war ein riesen Blümchen-Fan. Und deswegen gibt es jetzt ein Video davon, wie er zusammen Bass, wie er Bass spielt, im Hintergrund von Blümchen. Und hinterher haben seine Hände krass geblutet, weil er wahrscheinlich keinen Pleck hat und voll abgegangen ist und dachte, er muss es richtig geil machen. Und
Na, oh Gott, um Himmels Willen, konnte der Bass spielen? Also so grob? Nein. Gar nichts?
Nein.
Okay. Da kann man sich doch reinversetzen. Man hat dann plötzlich mit seinem Idol auf der Bühne gemeinsam so eine Bassgitarre in der Hand, hat keinen Pleck und hat dann diesen die Beat die ganze Zeit, wo man irgendwie versucht, kein Wunder, dass die Hände bluten. Mega ja. Geil.
Ja, ganz gut.
Gute Geschichte. Ich kann ein bisschen Gossip aus den Anfang 2000er Jahren erzählen. Eine Arbeitskollegin von mir, eine ehemalige Arbeitskollegin, als ich noch in der Videothek gearbeitet habe, muss ich sagen, also es ist wirklich lange her, hat mal einige Zeit eine Affäre mit Kim Frank von Echt gehabt. Mhm. Die Älteren werden sich erinnern. Alle anderen wird jetzt ein bisschen lame. Kim Frank von Echt war Ende der 90er, Anfang der 2000er ein riesengroßer sogenannter Mädchenschwarm. Als Frontmann seiner Band hatte er sehr viele Bravo-Poster und Interviews und den mochte man einfach, wenn man solche Musik irgendwie cool fand und eben auf das entsprechende Geschlecht steht. Und die hatte, wie gesagt, eine Affäre mit ihm und der war auch durchaus mit seiner Band echt relativ erfolgreich und hat wohl, hat sie mir erzählt, ein Buch darüber geführt, mit wem er bereits Sex hatte. Das lag unter seinem Bett. Sie war mal allein in seiner Wohnung nach einer Nacht. Er musste weg, sie war noch da. Und dann hat sie ein bisschen durch die Sachen geguckt, wie man das dann so macht. Ne? Wenn man mal bei Kim Frank allein zu Hause ist, guckt man vielleicht auch mal unter das Bett oder in die Nachttischschublade. Ich würde es genauso machen. Und das hat sie gemacht und hat da eben dieses Buch gefunden. Und daraus ging hervor, was offiziell nie verkündet wurde, jetzt im Belebu-Podcast, 98. Wow. Folge, kann ich zwei andere Berühmtheiten nennen, mit denen Kim Frank Sex hatte. Man weiß, nein, er war ja mit Ini van der Meijkluck jetzt offiziell zusammen. Das heißt, da kann man GV vermuten, der stattgefunden haben könnte. Aber was er auch wohl reingeschrieben hat, war einerseits unsere gute alte Freundin Esther Schweins.
Hallo, ja.
Die wir als rothaarige Femme Fatale aus der Show RTL Samstag Nacht kennen.
Korrekt.
Und die zweite Person war Jasmin Wagner.
Ah ja.
Und er hat sie offenbar geratet.
Oha.
Wie gut es war. Aber da weiß ich leider keine Details mehr. Nur, dass er das gemacht hat. Und das finde ich einigermaßen
schäbig.
Schäbig. Schäbig ist schön.
Kim ja. Frank, ist das jetzt, plaudern wir jetzt zu viel krasse Sachen hier über einen Menschen aus? Oder ist es so, wer prominent, ich meine, das ist ja sein Privatleben.
Ja, das stimmt.
Sorry, Kim.
Also ich sag mal so, wir können uns über unsere hinter unserer relativen Erfolglosigkeit verstecken, sodass wir mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sagen können, er wird es nie erfahren. Wenn er es erfährt ja. Und sogar meint, dagegen vorzugehen, mag er im Recht sein, aber hallo, werden unsere Zuhörer in den Zahlen steigen.
Richtig, das ist ähnlich wie damals, als wir behauptet haben, dass Gronkh ein Kinder klaut und im Keller aufbewahrt.
Genau, das ist der sogenannte Streisand-Effekt. Also den bin ich bereit einzugehen. Kim Frank, try
da,
us.
Da sind wir moralisch doch flexibel genug.
Hallo, wir haben hier bald 100 Folgen und verdienen keinen Cent damit. Das ist ja nun auch langsam peinlich.
Ja, die meisten anderen entsprechend, ich sag mal in Anführungszeichen, erfolglosen Podcasts hören einfach früher auf. Ne? Die verlieren die Lust dran, weil sie nicht die Motivation durchs große Geld spüren. Aber uns reicht unsere treue ZuhörerInnen-Schar. Das ist der Erfolg, der uns kitzelt. Aber wenn jetzt Kim Frank uns verklagen will oder dagegen vorgehen will, ist auch okay.
Das Witzige ist, dass du gerade eine Frage gestellt hast, die man ausschließlich mit der Antwort mutmaßlich ja oder mutmaßlich nein beantworten kann. Weil, also, es ist ja nicht möglich herauszufinden, wie viele Podcasts es gibt, die von niemandem gekannt werden. Und daraus dann irgendwie so einen Durchschnitt zu errechnen, wie viele Folgen
du durchgehalten hast. Ja, du kannst ja gucken, wie viele Podcasts wie viele Folgen haben und dann kannst du gucken, wie viele... Nee, du kannst nicht sehen, wie viele die gehört werden, ne?
Also ich jetzt nicht, aber vielleicht kann Spotify das, wenn man das jetzt zum Beispiel nur auf Spotify beziehen würde. Mit Sicherheit, ja.
Was wollte ich dazu gerade noch sagen? Kim Frank, verklag uns doch, du Sack. moralisch flexibel, weiß ich nicht mehr. Okay, machen wir so. Achso, wir könnten jetzt natürlich das irgendwie an so ein Blatt stecken oder an irgendeine so eine große Internet-Clickbait-Seite und sagen, hier in diesem Podcast erfahrt ihr pikante Details über das Sexleben von Kim Frank und so uns da selber pushen mit. Denn die Information, die haben wir ja, die ist ja schon, und wir sind im Gegensatz zu anderen Menschen bereit, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Das heißt, wir haben die Skrupellosigkeit und wir haben die Info, die ja etwas wert ist.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass wir einfach nur behaupten, Gronkh würde Kinder im Keller haben, sondern wir haben
aus zuverlässiger
Quelle wissen wir, dass Jasmin Wagner und Kim Frank Geschlechtsverkehr hatten und dass er Jasmin Wagner geratet hat. Ich denke die ganze
Zeit an ihm. Ist natürlich die Frage. Es ist natürlich die Frage, wie viele Menschen interessieren sich im Jahr 2022 noch für die Affären von Kim Frank 20 Jahre zuvor.
Es gibt genug diese ganzen Nostalgie-Pop-Scheiß und so, das ist schon okay. Unsere ganze Generation, die würde das anklicken.
Es stimmt, Sicherheit. Und dann gäbe es so eine Überschrift von wegen News, mit wem Kim Frank Sex hatte.
Genau.
Nummer 2 werdet ihr nie glauben.
Ja.
Ja,
Nummer 1 schon, weil das bekannt ist. Ich denke an den Song von Mike Skinner von den Streets, When You Wasn't Famous. Wunderbar britische, grammatischer Unfall. Wo er darüber singt, wie einfach es ist, Frauen abzuschleppen.
Ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest.
Aufzugabeln, sag ich. Abzuschleppen. Einfach das Frauen abzuschleppen.
Aufzugabeln geht auch.
Wenn man berühmt ist. Und deswegen ist es so cool, wenn man versucht, jemanden zu daten, der auch berühmt ist. Ist es so, als wenn man nicht berühmt wäre.
Wenn beide Seiten berühmt sind.
Ja. Mhm.
Ja, aber ich glaube, da hast du ganz andere Probleme.
Wenn beide Seiten berühmt sind?
Ja.
Was denn?
Naja, also es würde ja damit anfangen, das würde potenziell gesehen werden von der Öffentlichkeit, dann gibt es Fotos, Social Media und schon werden beide komplett durchleuchtet und ständige Anfragen bei den Presseagenturen.
Ist das nicht so, dass heutzutage jüngere Leute sich ihre eigenen Promi-Bubbles insofern sozusagen nachbauen, dass wenn du jetzt als Nobody mit irgendjemandem was hast, und dann gibt es da ein Foto, wie ihr Händchen haltet, dass das denn in deiner privaten sozialen Medienbubble rumgeht und dann werden da Fotos gepostet und Gerüchte gestreut und so weiter. Dann hast du denselben Scheiß nur auf dem privaten Level.
Ja, aber das ist ja was ganz anderes, ob du das nur auf dem privaten Level hast oder ob das eine Öffentlichkeit hat und man dann auch noch vielleicht von Fremden darauf angesprochen wird oder ständig Rede und Antwort stehen muss.
Aber vielleicht hat das auch sowas, dass du dann irgendwie aufpassen musst, dass du nicht gesehen wirst und nicht fotografiert wirst oder dann musst du dich rechtfertigen, weil deine Mama sieht ein Foto irgendwie auf Facebook oder Facebook vielleicht nicht, aber da wäre die Mama vielleicht hier. Ich habe übrigens die ganze Zeit dein Capo in der Hand. Ja, keine Ahnung, wie das ist. Ich kenne mich nicht aus mit der Jugend. Gil Ofraim und Kim Frank, The Future Together Now. Cool.
Das ist eine gute Info. Ich möchte kurz mal dein Gehirn verstehen und für alle anderen Zuhörenden ein bisschen Kontext schaffen. Du hast gerade während eines kleinen Redeschwalls den Nebensatz eingebaut. Ich habe übrigens die ganze Zeit dein Capo in der Hand. Gemeint ist ein Capodaster, ein Werkzeug zum Gitarrespielen, wenn man höhere Tonlagen spielen möchte, was seit ganz langer Zeit von mir vermisst wird, seit meinem Junggesellenabschied. Jetzt hast du das bekommen, gefunden oder ausgehändigt bekommen. Wieso glaubtest du, dass das eine nennenswerte Information ist, die im Podcast stattfinden muss?
Glaube ich nicht.
Oder hast du so schnell gesprochen, bevor du gedacht hast, dass es einfach raus war? bevor du dir diese Frage stellen konntest.
Ich habe das einfach in Kauf genommen, dass das jetzt Leute nicht verstehen, den Kontext. Es ist aber egal, ich habe die Information dir gegeben. Es war so ein bisschen so, ich habe das die ganze Zeit in der Hand gehabt. Ich wollte dir das nochmal zeigen, so, yeah, ich habe es nicht nur mitgenommen, aber guck mal hier, es ist cool, kannst dich nochmal kurz freuen. Und habe damit die ganze Zeit gespielt und wollte es nicht hinlegen, weil es in dem Moment weg gewesen wäre. Und deswegen habe ich das, weil es mich genervt hat, dass ich es die ganze Zeit in der Hand habe, nochmal schnell losgeworden. Und ich habe einfach gedacht, ist doch scheißegal, ob jetzt die Leute das nicht checken. Das sind sie auch gewohnt und das ist ja auch irgendwie vielleicht sogar charmant oder irgendwie cool oder so, dass da manchmal so Sachen sind, so, hä, was war denn das jetzt wieder? Da sehe ich überhaupt kein Problem bei. Aber ich habe nicht gedacht, dass das irgendjemand versteht oder für irgendjemand relevant ist.
Und auch für mich nicht, weil ich sehe das schon die ganze Zeit. Wir haben Videocall.
Ich weiß.
Bevor wir angefangen haben, diese Folge aufzunehmen, hatte ich das schon gesehen.
Das habe ich mir schon gedacht, dass du das schon gesehen hast, aber ich wollte es trotzdem nochmal adressieren, weil ich es dadurch erst irgendwie abgeschlossen habe, dass ich es die ganze Zeit in der Hand hielt.
Heißt das möglicherweise, dass du nochmal deutlich authentischer bist in unseren Podcasts als ich, weil ich immerzu den Filter im Kopf habe, ist das jetzt spannend, interessant, notwendig zu wissen für die Zuhörenden, bevor ich was sage? Und du hast es offenbar nicht.
Ich dachte erst, du sagst deutlich autistischer. Und in beiden Fällen würde ich dir zustimmen. Ja, ich habe diesen Filter tatsächlich, ich habe ihn, glaube ich, auch ein bisschen. Also ich merke manchmal selber, wenn ich rede, dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt zu langweilig oder zu lang oder zu detailliert für den Podcast.
Mhm.
Aber das passiert ein bisschen mehr beim Reden. Ich glaube, dass ich tatsächlich wirklich sehr direkt authentisch spreche.
Und ich glaube auch,
ich glaube, dass du einfach tatsächlich mehr im Blick hast, dass das hier eine Aufnahme ist, dass da draußen Leute jetzt gerade. Ich habe aber, glaube ich, auch so ein bisschen einfach den Eindruck, wer 98 Folgen diesen Podcast hört, der weiß ein bisschen, worauf er sich einlässt, wenn er die 99. Folge oder jetzt.
Ich will das gar nicht kritisieren, ich möchte es nur verstehen.
Dadurch habe ich das Gefühl, es ist sehr befreiend, weil wir brauchen gar nicht so viele Gedanken uns darum machen, denn solange wir miteinander im Gespräch bleiben und Fäden aufnehmen und aufeinander reagieren und das selber interessant finden, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass die Leute uns da an der Stelle nicht abspringen.
Deswegen, nein, das glaube ich auch nicht, dass uns da jemand wirklich aktiv dann ausmacht,
weil das doof
findet. Habe ich schon wieder einen Nebensatz nicht verstanden. Aber ich kann dir sagen, also ich habe gerade festgestellt, ich mache ständig den Perspektivwechsel dauerhaft während der Aufnahme, wie ich es wohl empfinden würde, wenn ich es als unbeteiligter Zuhörer konsumieren würde. Und dann ist es ja immer so, dass ich ein paar Wochen, nachdem die Folgen veröffentlicht sind, die dann ja auch nochmal nachhöre. Und wenn wir das so machen wie heute, dass wir das jetzt zum Aufhänger nehmen, auf einer Metaebene über sowas zu diskutieren, dann ist das, finde ich das sogar ziemlich cool und mega. Wenn ich jetzt nichts dazu gesagt hätte und es einfach so im Raum hätte stehen lassen, dann hätte ich mich, glaube ich, so ein bisschen geärgert. Also klar, ich weiß, worum es geht, ich habe die Bilder noch vor Augen, aber ja, ich glaube, als reiner Konsument, na, ärgern ist auch vielleicht zu viel gesagt, aber ich würde mich so ein bisschen daran aufhängen und dann vielleicht darüber nachdenken, was ist denn jetzt damit gemeint gewesen? Und dann ist es vielleicht so, dass ich keine Antwort bekomme. Also auf jeden Fall ist es so, dass ich keine Antwort bekomme und dann verpasse ich vielleicht, was danach los ist. Und das finde ich vielleicht bedenkenswert.
Das kann ich jetzt ganz kurz.
Moment. Ja, alles gut. Ja, ich erkläre kurz, was jetzt gerade passiert für alle ZuhörerInnen da draußen, die nicht das sehen, was ich sehe. Benny hat sein Babyfon bei sich und ich vermute mal, wenn es einen bestimmten Batteriestand unterschreitet, dann sagt es Bescheid, wie so ein Feuermelder. Und das ist jetzt in diesem Moment gerade passiert und deswegen musste Benny gerade neue Batterien hineintun. Das ist bereits gelungen, weil er die in greifbarer Nähe hatte. So können wir nahezu nahtlos weitermachen. Und zwar möchte ich ein bisschen daran anschließen, worüber wir gerade auf der Metaebene gesprochen haben, nämlich so, was man sich für Gedanken über Zuhörende macht. Und was du ja auch gerade gesagt hast, du denkst auch ein bisschen darüber nach, was erzählst du, wie detailliert, wie privat und so weiter. Das ist ja so ein wirklich dauerhaft ablaufender Prozess im Kopf. Und ich erzähle jetzt etwas, wo ich sag mal, ein bisschen auf der Kippe bin, ob ich das erzählen sollte und möchte mich erleichtern dadurch, dass ich es jetzt einfach raushaue. Ich
kann war vor, verstehen.
Ja, weiß ich, dass du das wirklich verstehst. Wie du auch schon weißt, war ich vor anderthalb Wochen zum ersten Mal in meinem Leben beim HIIT-Training. H-I-I-T, High Intense Interval Training oder unter umgekehrt die I.
Eigentlich heißt es HEAT dadurch, ne? Mehr, es war also Doppel-I. Ja,
Doppel-I, genau. HEAT-Training. Aber ich glaube, es wird im allgemeinen Sprachgebrauch als HIIT-Training bezeichnet. Und ganz kurz zusammengefasst, falls es jemand nicht kennt, das ist die anstrengendste Scheiße, die man sich so vorstellen kann an sportlicher Aktivität in kurzer Zeit. Und ich habe da mitgemacht bei so einer Runde draußen in einem Park. Ich war einer der Menschen, die an einer Sportübung in der Öffentlichkeit teilnehmen. Zum ersten Mal in meinem Leben. Und das war, wie ich das vorher auch schon befürchtet hatte, so unfassbar krass anstrengend. Einerseits hatte es zur Folge, dass ich zwei Tage später noch, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, nicht laufen konnte. Also wenn ich länger saß und dann aufgestanden bin, bin ich gegangen wie ein 130 Jahre alter Mensch, weil es so doll wehgetan hat. Also es war weit über, was ich so als Muskelkater bisher kannte, hinaus. Aber eine Sache, die du nicht weißt, die mir ebenfalls passiert ist, es war zwischenzeitlich so anstrengend, dass ich mir, wie gesagt, ist meine Öffentlichkeit, ist meine Arbeitskollegin von mir dabei, dass ich mir heimlich, ich hoffe, das war heimlich, zweimal in den Mund gekotzt habe und es wieder runtergeschluckt habe. Weil ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich glaube, so in so Militärfilm oder so sieht man das ja immer mal wieder. Da laufen die und dann die Schwächsten des Gliedes müssen dann irgendwie sich in die Büsche verstecken, weil sie kotzen müssen vor Anstrengung. Und ich habe das ein bisschen immer für ein Gerücht gehalten. Ich bin zweimal fucking Marathon gelaufen und habe jetzt nicht darüber nachgedacht, mich ins nächste Gebüsch zu erbrechen. Aber dieses High-Intensity-Intervall-Training hat mich dazu gebracht, vor Anstrengung meinen Mageninhalt zu erbrechen, aber mit Kraft meines Willens und Disziplin ist es mir gelungen, das in mir drin zu behalten. Ist dir schon mal Vergleichbares passiert?
Ja, vor ein paar Tagen tatsächlich.
Nicht also, im Ernst?
Also nicht vor Anstrengung, aber ich hatte also wirklich sehr kürzlich eine Situation, in der ich irgendwie aufgestoßen habe oder ich weiß nicht mehr, warum das passiert ist. Und es war völlig überraschend für mich. Es kam aus dem Nichts. Und das war eine Situation, in der ich nicht anders konnte, als es wieder runterzuschlucken. Es war nicht viel, aber es war eklig genug.
Nee, bei mir war es auch nicht super viel, aber es war, ja, eklig.
Und ja, ich weiß weder, was die Situation war, noch, keine Ahnung. Kotzen vor Anstrengung erinnere ich nicht, nein. Aber ich kann es mir vorstellen. Ich weiß, ich war manchmal so angestrengt und ausgepowert, dass mir schwindelig wurde, dass mir schlecht wurde, Das kenne ich, aber ich musste nicht deswegen kotzen. Aber ich finde die Formulierung heimlich in den Mund gekotzt wunderbar.
Das ist exakt das, was passiert ist.
Ich finde es aber keine Information, bei der man überlegt, ob man das mit der Öffentlichkeit teilen sollte. Also natürlich finden das vielleicht manche eklig, so wie es Leute eklig finden, wenn ich im Podcast esse oder früher, wenn wir gerülpst haben, während wir Videospiele gespielt haben. Ist auch ein bisschen eklig, muss man sagen. Aber ich finde das jetzt ich hätte jetzt eine sehr private, persönliche Aussage erwartet, nach dem Intro.
Entschuldigung, dass ich falsche Erwartungen geweckt habe, aber das wollte ich trotzdem nochmal sagen. Das
ist meine Erwartung.
Hatte ich mir aufgeschrieben, zweimal kurz runterschlucken beim Hit, heißt die Handynotiz.
Aber du hast weitergemacht dann? Vor allem, wenn das einmal passiert, dann würde ich doch das als Warnsignal des Körpers nehmen und sagen.
Es war aber so, dass zwischen der Übung, die mich dazu gebracht hat und das nächste Mal, wo ich aktiv werden musste, vergingen ein paar Minuten, weil dann, ich sag mal, eine neue Übung vorgestellt wurde, das musste erstmal erklärt werden und das hat ein bisschen gedauert, bis ich dann an der Reihe war und ich habe, als ich darauf gewartet habe, an der Reihe zu sein, darüber nachgedacht zu sagen, no, ich mache hier Pause oder Schluss, wie auch immer, aber so nach 5 Minuten auf dem Boden sitzen, ging es dann wieder. Mhm. Mhm. Und das ist irgendwie auch ein absurd geiles Gefühl, nee, geil nicht, aber ein absurd befriedigendes Gefühl gewesen, so an seine eigene Grenze gewesen, an seiner Grenze gewesen zu sein und kurz darauf trotzdem weiterzumachen, was, ich sag mal, wenn man jetzt mal so intellektuell darüber nachdenkt, irrsinnig ist. Das ist
unvernünftig, ja.
Unvernünftig, und wenn Unvernunft sich gut anfühlt, dann hat man es mit Irrsinn zu tun.
Ja, da kommt auch ein bisschen der Alkohol ins Spiel. Ich trinke ja tatsächlich sehr, sehr wenig Alkohol inzwischen, muss man sagen. Und gestern auf dem Polterabend habe ich Alkohol getrunken, aber wieder, ich bin so gut darin geworden, rechtzeitig aufzuhören.
Ja.
Diese ganzen doofen Getränke, die man im Rausch sich noch reinballert, weil, hör, hau mir noch ein, ja klar, nehme ich noch ein, die nichts bringen, weil sie es auf jeden Fall, also es gibt ja ein Level, wo du weißt, es gibt keine positive Steigerung mehr.
Ja, absolut.
Und wer da noch weiter trinkt, also natürlich kann man, jeder kennt das Gefühl von, dann kommt noch ein und man ist so und es ist dann irgendwie lustig und so. Aber nein, da aufzuhören, es ist so gut. Dann nüchtert man auch am Abend selber noch so ein bisschen aus, wenn man dann im Badezimmer ist und sich die Zähne putzt, ist eigentlich schon wieder alles weg. Man schläft wunderbar, man wacht auf, spürt keinen Kater, alles richtig gemacht. Kenn dein Limit, ist das Stichwort. Aber ich saß da dann gestern so nach den ersten wenigen Getränken so ein bisschen wunderbar angedudelt in diesem lauen Sommerabend. Und dann kommen einem auch so unvernünftige Ideen. Und manchmal weiß man dann, dass das absurd ist. Man sieht dann so Dinge, da war da so ein ganz hoher, komischer Käfig, auf den eine Leiter führte, eine ganz lange Leiter. Mhm. Und dann sitze ich da und gucke da hoch und denke, da könnte ich jetzt hochklettern. und irgendwie wäre es auch geil, da jetzt hochzuklettern. Ja. Und ich gucke mal, wie ich zu dieser Leiter komme. Habe ich dann nicht gefunden und noch nicht gemacht, aber so ein bisschen solchen Dingen dann auch mal nachgeben zu können und zu sagen, ey, das ist ein riesengroßes Feld, es wäre doch voll geil, wenn wir jetzt einfach hinten zu diesem Baum gehen würden. Und dann auch Leute zu finden, die auch unabhängig jetzt vom Alkohol zu sagen, ja, lass das machen. Oder da ist ein riesengroßer Berg aus Holzscheiten, wollen wir mal gucken, ob wir es schaffen, darauf zu klettern. Und ganz viele Leute in unserem Alter, sag ich mal, machen das nicht. Und da habe ich, ohne darauf jetzt zu viel eingehen zu wollen, ich habe den Ärzte-Podcast gehört, den du mir empfohlen hast. Darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen außerhalb des Podcasts. Da hat Farin Urlaub gesagt, auf die Frage, warum sie eigentlich so besonders darin sind, merkwürdige Dinge zu tun oder ungewöhnliche Dinge zu tun, hat er sowas gesagt wie, sie haben eine Idee und das haben viele, aber sie haben die Bereitschaft, dieser Idee nachzugeben und sie direkt umzusetzen. Und sehr viele Leute haben, obwohl sie auch glauben, das ist eine coole Idee, das wäre lustig, das wäre geil, eine Hemmung, diese Dinge zu tun. Und die ist nicht immer rational begründet nach dem Motto, das ist gefährlich oder so, sondern einfach irgendwie so, ich traue mich nicht, das ist mir irgendwie, weiß ich nicht. Und das kenne ich im Kleinen ganz häufig, dass es so Sachen gibt, die irgendwie Spaß machen können, aber die Leute machen das nicht. Geben dem Impuls nicht nach. Und es ist, mir geht das auch häufig so, aber es ist, gestern habe ich das so bemerkt, dass es so schön sein kann, das einfach zu machen.
Sich einfach im wahrsten Sinne des Wortes treiben zu lassen. So ähnlich, im ganz Kleinen erging es mir neulich, habe ich dir von erzählt im Podcast, als ich spazieren war und die guten Stöcker wahrgenommen habe und mir mal wieder die Stöcker vom Boden aufgehoben habe und dicke Stöcker genommen habe, um sie am Baum zu zertreten, wie ich das als Kind ganz oft gemacht habe. Wenn ich da dicke Stöcker gesehen habe, die ich als Herausforderung wahrgenommen habe, weil im Sinne von, oh, die sind so dick, die kannst du nicht zertreten, das habe ich als Kind, das war wirklich, habe ich viel Zeit mit verbracht, durch die Natur zu rennen und geile Stöcker zu suchen. Und dann hatte ich ja genau den Gedanken, wie du gerade ihn formuliert hast, so, ja, also normalerweise hätte ich jetzt Bock drauf, aber ich sag mal, Default Mode ist, ich mache das jetzt nicht, ich gehe einfach weiter, weil ich bin ja erwachsen und seriös. Und da, an diesem bestimmten Tag war es so, dass ich dachte, fuck it, nein, ich mache das jetzt einfach. Warum denn eigentlich nicht? Nichts hält mich ab, ich habe da Lust zu. Und irgendwie zu sagen, das macht man nicht, weil ergibt überhaupt gar keinen Sinn, deswegen let's go.
Also in dem Fall war es so, total. Es fühlt sich nicht nur gut an, weil die Sache Spaß macht, sondern weil es ein Selbstzweck ist, diese Schwelle zu überschreiten. Das Überschreiten der Schwelle, egal worum es geht, ist ein gutes Gefühl.
Ja, das ist der Unterschied zu früher als Kind.
Ja, richtig. Und da war es so, wir waren da, wir sind über diesen Hof geführt worden und die, der das da gehört hat, uns alles Mögliche erklärt und dann sind wir an diesem gigantischen Holzberg da angekommen und irgendwie hat irgendjemand dann gefragt, kann man da hochklettern? Ich glaube, es war sogar meine Frau. Und dann, ich hätte das nicht gemacht, weil ich jetzt nicht auf dem Hof, wo wir drum geführt werden, einfach wie so ein Idiot da irgendwo rumkletter, weil vielleicht ist das blöd, wenn das da abrutscht oder so. Und dann hat sie gesagt, also im Winter, wenn das noch größer ist, dann machen wir das immer, aber jetzt ist es ein bisschen steil, ich weiß nicht, ob man da jetzt noch gut hochkommt. Und als sie das gesagt hat, habe ich gemerkt, dass der einzige Grund, der mich abgehalten hat, nämlich Respekt vor dem Eigentum der anderen und ich weiß nicht so, aber als sie sozusagen gesagt hat, das ist möglich, wir machen das sogar auch, war für mich völlig klar, dass ich da jetzt hochkletter. Und das war richtig geil.
Dann hattest du noch die Competition gegen dich selbst, ob du es schaffst.
Gegen meine Frau, wir haben Wettrennen gemacht und alle anderen standen unten und haben uns zugeguckt.
Wer hat gewonnen?
Meine Frau.
Ist jetzt auch tatsächlich gar nicht wichtig, aber wollte ich trotzdem gerne wissen. Ja, schön. Also, das ist eine Ermutigung, in Zukunft mal den kindlichen Trieben nachzugeben.
Ja, aber vielleicht nicht betrunken auf solche Leitern klettern.
Nee, den Alkoholaspekt hatte ich tatsächlich schon wieder vergessen, weil ich auch noch so in meinem Spaziergehmodus war, wo ich nun auch nicht volltrunken losgelaufen bin.
Bei dem Berg hatten wir auch noch nichts getrunken. Das war tatsächlich reine kindliche Impulsivität. War schön. Und unsere Kinder waren nicht dabei und dann da oben zu zweit zu sitzen, dann sind die anderen weitergelaufen und wir saßen da noch ein paar Minuten. War irgendwie auch schön. War ein guter Tag. Ja, voll cool.
Klingt super. Freut mich. Ich möchte dir jetzt gerne zwei politische Fun Facts erzählen.
Ja.
Fun Fact Nummer 1. Könntest du so aus dem Kopf die letzten vier Bundespräsidenten unseres Landes aufzählen?
Ja. Frank-Walter Steinmeier.
Kannst gern chronologisch rückwärts gehen.
Frank-Walter Steinmeier, Joachim Gauck, Horst Köhler. Nein, stopp. Christian Wulff, Horst Köhler. Das sind die letzten vier.
Du hast tatsächlich einen vergessen. Zwischen Christian Wulff und
Gauck.
Gauck, genau. Da war unser Bundespräsident für 4 Wochen.
Ach so.
Horst Seehofer.
Der Bundesratspräsident in dem Moment.
Ja.
Richtig? Weil Wulff zurückgetreten ist und Gauck noch nicht benannt war.
Ja. Für 4 Wochen war unser offizieller Bundespräsident Horst Seehofer.
Ja. Also das traue ich ihm sofort zu. Viel mehr als Ministerpräsident.
Nicht bewusst. Und auch viel mehr als Christian Wulff.
Ja, auch das.
Ja, doch, verstehe ich auch. Ich habe neulich einen sehr langen Interview-Podcast mit Horst Seehofer gehört, da habe ich das gelernt. Mir war es nicht bewusst. Ich hätte es nicht auf dem Zettel gehabt, dass der das übernommen hat, als Christian Wulff zurückdreht.
Hätte ich auch nicht erinnert, aber ich weiß, dass das damals so ein Ding war, weil das ja so sonderbar war mit diesem ungewöhnlichen Rücktritt und so.
Aber apropos Frank-Walter Steinmeier, der ist letzte Woche, vielleicht hast du es gesehen, dann ist es natürlich jetzt keine coole Neuigkeit für dich, ging ein bisschen durch die sozialen Medien, weil er eine Ehrenpatenschaft übernommen hat. Und zwar für die Drillingsmädchen, glaube ich. Ich glaube, es sind Mädchen, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube Drillingsmädchen von Bushido. Frank-Walter Steinmeier ist jetzt Ehrenpate der Drillinge von Bushido. Und es gab ein Foto, was Bushido gepostet hat, mit ihm, seiner Frau, die Schwester von Sarah Connor, und seinen drei Drillingen Horst Seehofer, hätte ich fast gesagt, Frank-Walter Steinmeier. Und er hat noch so ein Bild gezeigt von so einer Urkunde, wo das so draufsteht. Herzlichen Glückwunsch, Frank-Walter Steinmeier hat die Ehrenpatenschaft für und dann die drei Namen der Kinder. Wie findest du das? Hast du davon gehört?
Ich hätte gerne mehr Informationen, wie es dazu kam.
Das
hat
weiß
einer
ich
von
überhaupt
beiden
nicht.
Eine Wette verloren?
Einer von den beiden gefällt mir sehr gut bei der Formulierung dieser Frage. Ich finde es ehrlich gesagt besser, wenn man nicht mehr darüber weiß,
ja,
außer
stimmt.
Die Headline.
Ja, finde ich, also abgesehen davon, dass Bushido ja, ich verwechsel die auch immer alle, aber ja doch nicht so ganz unumstritten ist, sag ich mal.
Der hat, ich hätte fast Friedensnobelpreis gewonnen. Der hat einen Integrationspreis mal gewonnen. Ja, das richtig. Ist ja auch schon aber heiß auch, diskutiert worden.
Das wurde heiß diskutiert, glaube ich, zu Recht. Also der ist doch nicht so ganz cool.
Nein, aber der ist, also wie er früher war, auf jeden Fall nein. Homophob, typischer so Gangster-Rap und so, das ist ihm viel vorgeworfen worden und er hat sich da auch nicht immer besonders klug distanziert oder irgendwie immer nur auf der Meta-Ebene, aber hat sich als Kunstfigur dargestellt, die sowas sagen darf, was ja, kann man drüber diskutieren, aber auch ein bisschen einfach ein easy way out ist. Aber der ist doch ganz doll geläutert durch seinen jetzt schon, keine Ahnung, 2 Jahre oder so dauernden Prozess gegen Arafat. Und,
ja, genau. Ach
ist
ja.
Er unter Polizeischutz.
Da ist er der Gute, ne?
Ist jetzt in dem die Ganzen. Snitch, ja, auf jeden Fall das Opfer. Auf jeden,
ja, ja.
Das, der Gute weiß ich jetzt nicht, aber ja. Auf jeden Fall das Opfer. Und der hat ja, ich weiß gar nicht genau, ich glaube 8 Kinder oder so mittlerweile, also ganz viele Kinder und ist entsprechend auch ja, ganz doll Familienvater und schlachtet das auch sehr doll aus. Aber ja, das hat so sein Bild in der Öffentlichkeit auf jeden Fall nochmal ganz anders gefärbt, dass er dann jetzt mit der Polizei kooperiert als der Typ, der früher irgendwie ACAB gerappt hat und so weiter.
Ich habe, apropos Kunstfreiheit, ich habe gestern zum ersten Mal auch aufgelegt von der 13-jährigen DJane, das kann man in dem Fall, glaube ich, so sagen, Laila gehört.
Achso, habe ich noch nie gehört.
Habe ich zum ersten Mal gehört. Ist nicht überraschend, ist so, wie man es erwartet. Klassischer Ballermann-Hit. Wurde dann irgendwann abgebrochen. Und dann habe ich irgendwie nochmal kurz darüber ein bisschen gesprochen. Und es ist super sonderbar, die ganze Diskussion.
Ich habe das wirklich nur ganz am Rande mitbekommen. Irgendwie geht es um einen Ballermann-Song, der sexistische Textinhalte hat und deswegen Surprise. Auf irgendeiner Veranstaltung nicht gesungen oder nicht gespielt werden sollte, was als Verbot deklariert wurde, was aber eigentlich eine Entscheidung des Veranstalters oder sowas war.
Es war aber, glaube ich, nicht nur eine Veranstaltung, es war irgendwie ein Veranstalter für die ganze Saison oder so. Also es war schon so merklich, weil das halt der Hit des Sommers ist und dann, wenn es den ganzen Sommer an dem Club nicht Laila gibt, dann ist es natürlich merkwürdig. Und dann haben sich alle eingeschaltet. Dann hat sich unser Justizminister bemüßigt gefühlt zu sagen, dann gab es Verbotsrufe, dann gab es Zensurrufe und am Ende verdienen die einfach so viel Kohle, weil er jetzt in allen Top-Listen der meistgespielte Song überhaupt ist und völlig durch die Decke gegangen ist und dadurch rasend erfolgreich ist.
Ja, auch ein Streisand-Effekt.
Also, die freuen sich einfach, glaube ich, den ganzen Tag, die den Song gemacht haben und schwimmen jetzt im Geld. Der Song ist einfach so sexistisch, wie jeder dieser schrecklichen Songs ist.
Ja.
Und natürlich sind sie alle von der Kunstfreiheit gedeckt. Deswegen braucht man darüber nicht diskutieren und es ist einfach, wie es ist. Typische deutsche Internetdebatte.
Wenn wir jetzt schon so ein bisschen politisch sind, es ist offenbar nicht alles von der Kunstfreiheit gedeckt, weil es gab doch jetzt die Situation, dass die Band Feine Sahne Fischfilet in Thüringen auftreten sollte und die CDU gemeinsam mit der AfD dafür gesorgt hat, dass verhindert wird, dass eine Band, die, wie Sie sagen, vom Verfassungsschutz beobachtet wird, richtiger wäre, vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, zu Zeiten, wo noch Hans-Georg Maaßen dazu seine Hände mit drin hatte, dass die bei irgendeiner von den öffentlich-rechtlichen Veranstaltungen geförderten Veranstaltung spielen sollten. Und letztlich hat dann der Veranstalter oder gesagt, was nicht öffentlich-rechtlich war, wir machen das nicht deswegen, weil sie Angst haben, dass dann irgendwie viele Nazis aufmarschieren wegen dieser ganzen Öffentlichkeit, die jetzt geschaffen wurde, unter anderem von der CDU und der AfD. Und deswegen laden sie wieder aus. Und ich finde das so bitter.
Ist es, aber das hat ja nichts mit Kunstfreiheit zu tun.
Nee, das stimmt. Aber es hat wieder so ganz schöne Medienmechanismen offen gelegt, weil das ging auch erstmal hoch her auf Twitter und vor allem immer mit dem Tenor, das Öffentlich-Rechtliche verbietet ... Und das war halt völlig an der Wahrheit und an der Komplexität der Thematik vorbei.
Ja.
Einfach wieder nur so Clickbait die Scheiße. Darauf haben sich dann alle erstmal gestürzt und haben das wahrscheinlich unhinterfragt weitergegeben und sich auch dazu geäußert. Und dadurch wurde es immer mehr, obwohl es letztlich eigentlich gar nichts war. Nein, das ist nicht richtig. Es war aber nicht das, was daraus gemacht wurde, sondern das Problem liegt ganz woanders, nämlich dass die CDU gemeinsam mit der AfD sich äußert. Das ist eigentlich das, worüber da gesprochen werden müsste. Aber es wurde irgendwie auf öffentlich-rechtlich und Verbot und Verfassungsschutz abgewälzt. Und das ist alles nicht richtig. Und das kann einen wütend machen, wenn man irgendwie davor sitzt, dass die Hintergründe weiß, weil man sich damit auseinandergesetzt hat und einfach nur sieht, wie es unreflektiert irgendwie zum Hassen in die eine oder andere Richtung benutzt wird.
Ja, ja.
Ekelhaft.
Richtig. Du sprichst mir aus dem Herzen. Ich habe den Follow-up noch.
Oh, bitte.
Moët et Chandon.
Moët et Chandon?
Moët et Chandon.
Ach so, ja.
In Magnum-Champagner-Flaschen.
Ja, von Moët.
Das war im Februar, da haben wir hier darüber berichtet. Oder wir haben später darüber berichtet. Und ich habe nochmal nachgeschaut, weil wir damals darüber geredet hatten, wie ist das wohl passiert?
Was war die Absicht? Und du hattest in der Folge noch recherchiert, dass jemand dabei gestorben ist.
Richtig.
Aber wie es jetzt genau dazu kam, wusste man da, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Und dazu habe ich tatsächlich immer noch nichts Neues rausgefunden. Aber jetzt gibt es eine neue Nachricht aus vom 12. Juni 2022. Im Februar war ein Mann im oberpfälzischen Weiden nach dem Genuss eines solchen Tropfens gestorben. Jetzt warnt die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein erneut vor Flaschen, die Drogen statt Champagner enthalten sollen. In einer neuen Rückrufaktion werden wieder Magnum-Champagner-Flaschen mit hohen Dosierungen der Droge MDMA zurückgerufen. Der Konsum des verunreinigten Champagners sei lebensgefährlich. Es ist die 3-Liter-Flasche Edition Ice Imperial betroffen. Von außen unauffällig und dann gibt es eine rötlich-bräunliche Farbe, der Champagner schäumt nicht. Und da habe ich mich jetzt wirklich gefragt, was ist denn da jetzt los?
Richtig,
also wenn
spannend.
Das ein paar Monate später nochmal passiert, dann haben die ja ein richtiges Problem.
Dann muss es ja Sabotage sein. Oder, wie auch beim ersten Mal schon so vermutet, ein Hass auf Reiche.
Aber irgendwie komisch, weil die dadurch ja vor allen Dingen auch der Marke schaden. Dann hätte ich das, aber vielleicht haben die nur Zugang zu den Fabrikhallen. Aber nachdem das einmal passiert, muss da doch intern so viel passieren.
Ja.
Und das
und
ist
die
nicht groß durch
ja
die Presse gegangen. Ich bin da nur drauf gestoßen, weil ich das zufällig weil ich das aktiv gegoogelt habe. Das ist, wo habe ich das gefunden? Bei Brisant ARD.
Dabei ist das doch jetzt noch viel spannender als beim ersten Mal, wenn das sich wiederholt. Und beim ersten Mal wusste man ja auch genau die Charge. Das heißt, es muss ja
richtig
zurückverfolgbar sein, wo es passiert ist. Wäre es natürlich auch interessant zu wissen, ob das jetzt wieder aus derselben Produktionsstätte stammt.
Also man, die Chargennummern sind wieder bekannt.
Mhm.
Tja.
Natürlich sind die bekannt, reicht ja ein Vorfall.
Ecstasy ist eine synthetische Droge, die auch als Ecstasy mit Abkürzung E, Adam, X, Eve oder Love Drug bezeichnet wird.
Love Drug?
Ja, im Slang als Love Drug.
Passt auch ganz gut zu unserer Einlassung in Richtung Hardstyle und Techno vom Anfang dieser Folge.
Ja. Richtig. Und habe ich schon von dem, fällt mir gerade ein, weil ich das in der U-Bahn recherchiert habe, habe ich schon von diesem Lehrer erzählt, den ich korrigiert habe öffentlich?
Nee.
In der U-Bahn. Ich fahre jetzt wegen des 9-Euro-Tickets viel U-Bahn und da war eine Schulklasse.
Du lügst, du hast schon selber zugegeben, du fährst vor allem viel U-Bahn, um mehr Videospielzeit zu haben.
Ja, wegen des 9-Euro-Tickets, aber.
Ja. Ja.
Keine Lüge, nur eine unvollständige Information. Alter, das Video von Donald Trump. Egal. Da saß ein Lehrer mit seiner Schulklasse drin. Und der Lehrer war so doll das Klischee eines selbstgefälligen Lehrers, der sich total darin gefällt, Wissensvorsprung gegenüber seinen SchülerInnen zu haben.
Mhm.
Und dann aber so ein bisschen kumpelhaft das macht. Und die haben dann gesprochen über die U-Bahn und das U-Bahn-Netzwerk, weil sie da halt gerade drin waren. Und Dann ging es irgendwie darum, dass einer gesagt hat, hä, aber wieso denn U-Bahn, wenn das Untergrund ist, wenn die hier die ganze Zeit überirdisch fährt? In Hamburg fährt die U-Bahn teilweise überirdisch. Und dann hat der so angefangen, so einen aus Halbwissen bestehenden, aber komplett selbstbewusst vorgetragenen Monolog zu halten, mit so Fragen gespickt und mit dieser schrecklichen, man nennt sie Ostereierpädagogik, wo er dann sagt so, na, also hier, ne, Sven oder keine Ahnung, warum könnte das denn wohl sein in Hamburg? Was meinst du, warum kann man denn da vielleicht nicht überall Tunnel bauen in Hamburg? Ne? Also was ist denn noch so in Hamburg? Ne? Vielleicht großer Fluss, was könnte denn da, ne? Was meinst du denn, was da das Problem sei? So richtig unangenehm. Und dann sitzen die da und sagen so, ja, vielleicht wegen der Elbe. Ja, bravo Sven, gut, genau. Also so richtig ein Pädagoge der schlimmsten Art. Und der hat das die ganze Zeit gemacht und ich saß daneben und habe Switch gespielt. Gut, dass du das mit dem Videospiel erwähnt hast. Ich saß einfach die ganze Zeit und habe meine schrecklichen Killerspiele gespielt. Und die Jugendlichen schielten immer zu mir rüber, aber mussten dann ihrem Lehrer da in die Augen schauen und Fragen beantworten. Und dann sagte einer, hä, und wieso denn eigentlich S-Bahn? Wofür steht denn das S? Und wie aus der Pistole geschossen, sagt der Lehrer, Stadtbahn. Und auch so, als ob die das wissen müssten, als ob sie ein bisschen doof wären, dass sie das nicht wissen. Und da habe ich schon kurz aufgeguckt, habe nichts gesagt und dann ging der Lehrer weg und ich spielte weiter und als der Lehrer weg war, guckte ich zu den drei auf und sagte, Stadtbahn ist falsch. Das ist die Schnellbahn. Aber eigentlich ist es sozusagen einfach, ist egal. Also ich habe irgendwie so korrigiert und die guckten und fanden das irgendwie ganz toll. Und dann habe ich noch sowas hinterhergeschoben wie, wäre es nicht eigentlich besser, wenn so ein bestimmter Typ Lehrer einfach sagen würde, wenn er es nicht weiß. Aber für manche Lehrer ist es einfach nicht erträglich, dass sie etwas nicht wissen. Und wenn ihr das dann zusammen rausfinden könntet oder irgendwie so, ich habe nur ganz kurz noch was gesagt, einfach so, weil ich das so schlimm fand, dass der Typ einfach mit, und es war auch offensichtlich so, dass er nicht sich einfach geirrt hat. Er hat mit, naja, ist egal. Und die waren völlig fertig und haben dann so getuschelt und haben gesagt, Alter, da hat so ein Gamer hat gerade hier unseren Lehrer fertig gemacht. Ja, das war schön. Ich kann das wirklich nicht ab. Warum ist es so schwer für die Leute einfach... Alle würden mehr davon lernen. Es ist doch keine Competition, ob jetzt irgendeine Lehrkraft, die studiert hat und 45 Jahre alt ist, mehr weiß als ein Siebtklässler. So, liebe Leute, nach diesem kleinen Aufreger über den Menschen in der U-Bahn verabschieden wir uns in eine sehr kurze, sie ist eigentlich genauso lang wie immer, aber für uns ist sie unterschiedlich kurz, China-Pause.
Das war eine kleine China-Pause, die wir nicht so geplant haben. Es gab erneut mal wieder technische Probleme. Das soll aber nicht euer Schaden sein. Deswegen ist es rausgeschnitten. Ich möchte noch eine Sache sagen. Du hast gerade dafür plädiert, dass Menschen in Lehrpositionen auf jeden Fall dazu stehen sollten, wenn sie irgendetwas nicht wissen. Und das kann ich ganz toll bestätigen, weil ich arbeite nun mal in diesem Beruf. Und es ist so, dass ich vor immer wieder verschiedenen Menschengruppen stehe. Und ich habe in vielen dieser Kurse, die ich unterschiedlich unterrichte, sogenannte Google-Beauftragte.
Ja.
Und es kommt ja immer mal wieder vor, dass Fragen gestellt werden, gerade irgendwie im medizinischen Zusammenhängen, die weiß ich nicht, weil ich mir das selber diese Frage nie gestellt habe oder mal wusste und vergessen habe. Und dann sage ich einfach hier immer XY, bitte einmal googeln und melden, wenn recherchiert, so lange mache ich weiter. Und ich glaube, das kommt ganz gut an.
Das ist super. Und es geht ja noch darüber hinaus, und das ist natürlich einfach nur für das schnelle Klären von Wissen, aber wenn es wirklich darum geht, dass man sich wirklich Fragen stellt, die vielleicht ein bisschen komplexer sind, dann ist das einfach der geilste Anlass, gemeinsam mit der Klasse etwas herauszufinden.
Ja.
Und da bricht man sich überhaupt keinen Zacken aus der Krone.
Es ist ja nochmal eine andere Qualität, wenn man dann, es wurde explizit nach S-Bahn gefragt, ne? Er hat das nicht von sich aus erzählt.
Ja.
Okay.
Aber er hat so aus der Pistole geschossen und voller Überzeugung gesagt, dass er hat auch keinen Zweifel daran gelassen, dass er sich vielleicht irren könnte.
Mhm.
Und das alles dieses, ihr fragt, ich weiß. Ich frage ab,
aber
ich überprüfe, ob ihr auch
wisst. Vielleicht wurde es ihm mal falsch beigebracht. Also sowas kommt ja auch vor, dass er mal
auf
eine andere Person getroffen ist, die ebenso selbstbewusst gesagt hat, ich weiß es, es ist auf jeden Fall Schnellbahn. Nee, was hat er gesagt? Stadtbahn.
Stadtbahn.
Und
kann sein, aber, also ich kenne das auch von mir, ich glaube, ich sage manchmal auch aus voller Überzeugung Dinge, die ich gar nicht wirklich weiß, weil ich glaube, sie zu wissen. Aber in dem genau. Fall ist es auch noch so, wir haben halt in Hamburg einfach richtig lange eine Diskussion um die Stadtbahn gehabt und da kommt es wahrscheinlich auch her. Und vielleicht, dass er da Sachen durcheinander gebracht hat. Aber ich finde, wenn du so auftrittst als Universalgenie und der König für deine Schüler sein willst, dann ist das einfach peinlich.
Ja,
also es ist überhaupt kein Problem, wenn jemand nicht weiß, was die S-Bahn heißt. Es ist auch kein Problem, wenn jemand das mit der Stadtbahn vertüdelt. Aber in Kombination mit dieser Attitüde war es ein Genuss, von meiner Videospiel aufzugucken und ihn nachträglich zu korrigieren. Ich habe kurz überlegt, ob ich es direkt mache. Das war mir aber dann zu fies ihm gegenüber. Und deswegen habe ich es so hinterher gemacht. Und ich glaube,
heimlich hinter seinem Rücken.
Für die Dreh, ja. Trotzdem glaube ich, dass es in dem Fall fairer war und für die drei Schüler war es, glaube ich, super.
Dass ja, das müsste sich auch rumgesprochen haben.
Das ist halt auch noch dieses Ding, das ist häufiger so, dass ich renne ja mit meiner Konsole da häufig durch die Stadt und so viele Leute sind immer überrascht, wenn sie dann irgendwie noch eine Information über mich bekommen und sagen, das ist ein Gamer? Was ist da los? Ich habe auch neulich eine Kollegin, die sehr offen und interessiert ist. Es gibt einfach ganz viele Leute, die immer noch krasse Vorurteile haben. Und die einfach sagen, ja, spielst du da dein Moorhuhn? So. Und dann im Urlaub irgendwie ihre drei Kriminalbumsromane lesen ohne Anspruch und glauben, sie haben Literatur konsumiert, während ich Videospiele spiele, die deren Horizont um tausendfache überschreiten. So, das nur dazu. Aber diese Kollegin von mir ist halt total offen und interessiert, kennt sich aber gar nicht aus, ist schon relativ alt, hat nie Kontakt damit gehabt und war einfach fasziniert und sagte, hat Fragen, kluge Fragen dazu gestellt. Und das war so angenehm, weil sie, für sie hat sich wirklich da ein kleines Tor geöffnet, weil sie sagte, oh, so, ah, und du und wie. Das fand ich total schön. Einfach da offen rangehen, Fragen stellen und nicht diese großkotzige Haltung dahinter. Es ist dieses alte weiße Männer-Syndrom.
Ja, das stimmt.
Muss es so sagen. Tja.
Ich möchte was verbieten.
Abschaffen bitte.
Abschaffen bitte. Und zwar sämtliche Variationen des Spruches. Also ein Leben ohne ist möglich, aber sinnlos.
Weißt du, wo das herkommt?
Ja, von Loriot. Mhm. Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Und das ist witzig und
sehr.
Es war damals vor allem sehr witzig, aber es ist leider zu einer Plage geworden, dass man alle Sachen dort einfügen kann und irgendjemand hat sie schon mal gesagt.
Ja.
Ein Leben ohne Alkohol ist möglich, aber sinnlos. Ein Leben ohne Geschlechtsverkehr ist möglich, aber sinnlos. Es wird nicht intelligenter dadurch, dass man intelligente Leute zitiert.
Das ist so ähnlich wie Mr. Vane. Ich kann, ich kann jedes Mal nur dasselbe sagen und dir beipflichten, wie wenn du wieder Sprachkritik übst an Phrasen und hohlen Plattitüden. Es ist so. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Phrase und einer Plattitüde? I don't know.
Ist es vielleicht so, Phrasen sind Reaktionen auf Gesprächsinhalte, die Nullaussagen beherbergen und Plattitüden sind Dinge, die als Faktenwissen rausgegeben werden, die aber überhaupt keinen Mehrwert haben?
Nee.
Nee?
Plattitüden sind, glaube ich, einfach Aussagen, die tatsächlich einen Nullwert haben, also sehr seicht sind. spar dir deine Plattitüden. Das sind sozusagen Sachen, die einem eigentlich weiterhelfen. Und bei Phrasen bezieht es sich noch mehr auf das, was du meinst, auf sozusagen Sachen, die immer wieder wiederholt werden, einfach automatisch. Mhm. Und bei Plattitüde geht es, glaube ich, mehr um den inhaltlichen Charakter, dass es sozusagen zu seicht ist, um der Gravitas der Situation nicht angemessen ist. Aber ich glaube, es gibt eine große Überschneidung.
Genau, habe ich auch gerade gedacht, eine so große Überschneidung, dass eine synonyme Verwendung nachvollziehbar ist.
Oh, das hast du wunderschön ausgedrückt. Wo wir Dankeschön. Schon bei schönen Verwendung von Sprache ist, meine Mutter hat mir gestern etwas, eine sprachliche Beobachtung mitgeteilt, die ich erst abgetan habe. Und zwar hat sie gesagt, wann sagt man, spricht man CH eigentlich aus und wann spricht man es ch aus? Also Sachen oder
Chemie.
Was? Ja, Chemie oder also jetzt im Wort Michel. Der Michel ist weich und die Sachen sind hart. Und erst habe ich gedacht, ja, das ist halt wie viele dieser Sachen im Deutschen. Es gibt halt einfach so, ne? Es ist kein
Stopp, Muster. Moment, ganz kurz. Das CH in Michel und Sachen spreche ich exakt identisch aus.
Nein.
Doch.
Du sagst doch nicht Sachen.
Doch.
Du sagst auch nicht doch.
Michel.
Einmal bist du hinten im Rachen.
Michel. Stimmt, ja. Michel, das ist vorne und Sachen ist weiter hinten.
Sachen ist wie bei Woche oder bei Suche.
Aber kannst du Woche mit dem anderen CH mal aussprechen?
Woche.
Ja, okay. Mhm.
I'm on board. Ich dachte, es wäre mehr oder weniger willkürlich, wie das tatsächlich bei manchen sprachlichen Phänomenen ist, kannst du vielleicht herleiten, aber es scheint sehr, sehr klar zu sein. Nämlich immer, wenn davor ein A, U oder O steht, wird es hart ausgesprochen. Und bei allen anderen, bei Konsonanten und bei Is und Es, spricht man es weich aus.
Sicher.
Genau, sichi.
Sicher ist hart.
Nein, sicher wäre hart.
Sicher? Nee.
Sicher wie Woche. Sicher Woche.
Woche. Na, erzähl mal weiter.
So, und ich glaube, es hängt damit zusammen, es gibt ja A, E, I, O, U, wobei das A da nicht reinpasst, aber das O und das U, da ist der Mund schon so weit zu, dass du für das wo du den Mund sehr weit auseinander nimmst, ist es unbequem. Woche. Aber Woche, da kannst du den Mund zulassen. Das mit dem A bin ich noch nicht so ganz hintergestiegen. Wache. Wache. Beim A könnte man auch Wache sagen.
Hängt es nicht vielleicht auch viel mehr mit dem Vokal zusammen, der danach kommt, als der nee. Davor ist?
Zum Beispiel bei sicher. Vom I zum Ch, sich, da musst du den Mund gar nicht bewegen. Aber wenn du sicher sagen willst, ist es viel unangenehmer. Ich glaube, ganz viele Sachen in der Sprache funktionieren so nach dem, wie melodisch angenehm es von der Mundbewegung her zu machen ist.
Mhm. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Das, mir war bis eben nicht bewusst, dass es im Deutschen unterschiedliche Varianten gibt, CH auszusprechen. Außer Chemie und Chemie oder China Chemie. Und China. Oder ja, richtig. Aber das ist ja eher dann eher ja, sowas Regionales.
Ja.
Ja, muss ich ein bisschen drauf rumdenken. Aber wo wir schon bei diesem wunderschönen Thema Germanistik sind, ich habe.
Ja, ganz kurz, nochmal, mir fällt gerade noch was auf
dazu. Ja, bitte.
Es ist hinten, weil du eben sagst, was danach kommt, sicher. Aber wenn du nicht ein S vorne hinschreibst, sondern ein, wenn du nach dem CH noch ein S hast, sagst du nicht Sichser, sondern Sixer, würdest du sagen, wie im Wort Wichser.
Ja.
Weil ich glaube, dass Chs auch zu schwer ist. Da brauchst du das K. Das ist einfacher. Wix statt Wichs. Das ist interessant. Das kann man alles, wenn man das versucht nachzusprechen, merkt man richtig, wie man sich verkrampft im Hals, im Rachenbereich.
Wachs statt Wachs.
Wachs, genau. Ich hätte gar nicht das profane Wichser nehmen müssen. Ich hätte auch zum Wachs gehen. Ich habe überlegt, ob mir noch ein anderes Beispiel einfällt. Aber ist nicht. Tut mir leid für das unflätige Wort.
Macht nichts, wir sind mit freizügiger Sprache gekennzeichnet. Wir dürfen alles sagen, was wir wollen.
Geil.
Germanistik. Ich habe eine kleine Liste von Worten, wo man nicht, also möglicherweise nicht genau weiß, wie das heißt. Wir haben uns, du und ich, jahrelang gefragt, wie die Dinge heißen, die man auf dem Kassenband zwischen seinem eigenen Einkauf und dem des nächsten Menschen macht oder davor. Und ich weiß, dass wir sogar einstmals, ich glaube, bei Aldi eine Kassiererin fragten und die etwas unverständlich und gestresst und humorlos antwortete: Ich nenne die Stöcker.
Es hat tatsächlich noch immer jemand recherchiert für uns und ich glaube, da kam sowas wie Kundentrenner, was ich nicht gut finde, weil damit keine
Kunden. Es heißt Warentrenner. Ah, ja, das habe ich nämlich hier in meiner Liste auch dabei und ich finde, Warentrenner ist super, weil es genau das beschreibt, was es tut.
Ja, es trennt nicht wirklich die Waren.
Die Waren des einen Kunden von den Waren des nächsten Kunden.
Ja.
Aber ich habe noch ein paar andere Sachen, wo man sich, vielleicht hast du dich das auch mal gefragt, wie die heißen. Oder wusstest gar nicht, dass es dafür eigene Worte gibt, so wie es mir geht bei vielen
Dingen. Ist das eine Liste, die du im Internet gefunden hast?
Ja, bei unseren Kollegen und Kolleginnen von Funk.
Genau. Und war da Warentrenner auch dabei?
Warentrenner war auch dabei.
Ah, cool. Da waren wir damals eine große Sache auf der Spur.
Ja.
Wir hätten damals schon bei Funk arbeiten können.
Wir hätten Funk erfinden können. Wir hätten Funk sein können. Die Löcher im Käse. Wusstest du, dass die Löcher im Käse einen Eigenbegriff haben?
Nein.
Man nennt sie Augen.
Boah.
Wie viele Augen hat dein Käse?
So ein Quatsch.
6. Warum? Weiß ich nicht, aber.
Sagt man das nicht auch bei Käferpunkten? Nennt man die nicht auch
Augen? Ja, ich glaube ja. Aber das weiß man ja.
Andere Dinge, die nicht Augen sind, aber Auge heißen. Das Pfauenauge.
Ja. Das Auge von Sauron.
Das ist ein Auge. Das sieht Dinge. Das Auge des Zyklons.
Ja.
Im Auge des Sturms.
Des Sturms, des Wirbelsturms. Orkan. Naja. Das Metallteil am Gurt zum Anschnallen.
Nee, keine Ahnung.
Schnopfel. Schlosszunge.
Schön.
Schlosszunge finde ich auch sehr schön. Der Ausguss an der Gießkanne.
Tülle.
Ja, genau, Tülle. Sehr gut. Hätte ich nicht gewusst. Dann zwei noch. Drahtkäfig um den Sektkorken.
Nee.
Hätte ich jetzt nicht vermutet, dass es dafür einen eigenen Namen braucht. Gibt es aber offenbar. Da heißt Agraffe.
Schön, das kenne ich tatsächlich von meinem Papa natürlich. Dem alten
Genusstrinker. Lustmolch?
Genussfreund, habe ich gesagt.
Achso, Genussfreund. Ich habe Lustmolch verstanden. Hätte ich gut gefunden, wenn du es so stehen gelassen hättest. Und als letztes, die Kuhle vorne am Löffel.
Mulde.
Hübsch, hätte ich wahrscheinlich auch so genannt, aber es heißt Laffe.
Schön.
Ja.
Die Laffe ist voll.
Ja, ich habe eine ganze Laffe voller Suppe.
Aber ist ja nicht auch der Löffel voll? Also, wozu brauchst du das Wort?
Ja, deswegen hätte ich nicht gedacht, dass man da irgendwie ein eigenes Wort für braucht.
Ja, genau. Das alles, was noch überbleibt, ist der Stiel. Und ich finde, das kannst du dann auch einfach Löffel nennen. Das ist das Essentielle am Löffel. Die Laffe.
Ja. Absolut richtig. Und okay. Es gab, das habe ich jetzt nicht rausgesucht, können alle da draußen selber mal recherchieren. Es gab vor einiger Zeit, schon ein paar Wochen her, auch so eine Liste von Begriffen, die immer falsch geschrieben werden.
Ja.
Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist nicht, kam nicht darin vor, aber sowas wie parallel wissen die Leute immer nicht, wo die L's hinkommen.
Ja.
Oder
ich habe noch sowas.
Rhythmus mit.
Genau, und Rhetorik.
Und Rhetorik, genau. Und
Atmosphäre.
Ich habe jetzt, wie gesagt, diese Liste nicht vorliegen, aber mir ist ein anderes Wort eingefallen, was ich vor ungefähr eine Woche oder zwei erst gelernt habe, wie man es richtig schreibt, dank Autokorrektur am Handy. Und zwar möchte ich mal, dass du mir mal buchstabierst, wie du Ziffernblatt schreibst.
Z-I-F-F-E-R-N Blatt.
Und B-L-A-T-T. Ja, genau, ist falsch. Das Wort heißt nicht Ziffernblatt, das Wort heißt Zifferblatt.
Du hast gerade gesagt, wie man, das ist gemein. Du hast gerade gesagt, sag mir, wie man Ziffernblatt buchstabiert.
Nein, ich habe natürlich das so gesagt, wie das alle Menschen sagen.
Es, ja, oder
hast du schon mal jemanden
aber dann ist das ja der Fehler.
Sagen hören?
Das, dann ist
ja, genau. Das ist da der Fehler.
Also andere Ziffernblatt schreibt man natürlich mit, aber da es das Wort nicht gibt,
offensichtlich. Genau. Vielleicht ist die richtige Kategorie auch nicht Sachen, die alle falsch schreiben, sondern alle die Sachen, die alle falsch ausgesprochen werden.
Das ist ein bisschen wie Schafskäse heißt eigentlich ja. Schafkäse.
Ja.
Nur im Österreichischen heißt es Schafskäse.
Ja, ach Gott, solche Unterschiede dann in den Regionen. Aber ich habe ja auch vor einigen Jahren mal gelernt, man sagt ja ganz häufig, beschreie es nicht, wenn jetzt irgendwas gesagt wird von wegen, oh Gott, jetzt könnte das und das noch
schiefgehen. So wie don't jinx it im Englischen.
Genau, don't jinx it, aber auf Deutsch, beschreie es nicht. Gibt es auch nicht, ist nicht richtig, findest du so nicht im Duden, vielleicht mittlerweile hinzugefügt, aber stand von vor ungefähr 12 Jahren, da habe ich das mal gelernt. Beschreien ist ein Wort aus dem Althochdeutschen, was bedeutet eigentlich, wenn Kinder im Kreißsaal auf die Welt kommen und dann dort die Wände beschreien, weil sie gesund und kräftig sind, die Lunge sich entfaltet hat, dann schreit das Neugeborene und dann werden die Wände beschrien. Das heißt beschreien. Das Wort, was eigentlich richtig wäre, grammatikalisch, wäre verschreien. Und die ÖsterreicherInnen machen das nämlich genau richtig.
Verschreien.
Die sagen nicht, beschrei es nicht, sondern verschrei es nicht.
Aber verschreien ist bei uns ja was anderes. Wenn etwas verschrien
ja, genau.
ist, dann...
Es ist etwas Verschrienes, aber verschrei es nicht, das benutzt man ja in dem Kontext, wie wir diese Begrifflichkeit kennen, nicht. Okay. Aber das ist die eigentlich richtige, korrekte, dudenfähige Variante.
Benutzen wir ab jetzt. Verschrei es nicht.
Ich benutze weder das eine noch das andere.
Kurzer Nachtrag noch zum Schafskäse. Das hat übrigens einen Begriff, den ich auch schön finde. Dieses eingefügte S zwischen in einem Kompositum. Wie es bei Schafskäse wäre oder bei Mitleidslachen zum Beispiel. Das heißt ja Mitleid und Lachen. Warum ist da jetzt ein S drin?
Mhm.
Warum heißt es nicht Mitleidlachen? Um das auch wieder gängiger zu machen.
Was ist denn Mitleidslachen überhaupt für ein Ding? Ich habe so Mitleid mit dir, deswegen lache ich.
Das gibt's gar nicht, ne?
Eigentlich nicht, aber es ist klar, was du sagen willst.
Das ist ein anderes Beispiel mit Mitleids. Mitleidstränen? Nee.
Ja, eher passt besser inhaltlich
weiß
auf jeden
nicht.
Fall.
Aber es gibt davon unzählige Beispiele. Schadensersatz, okay? Das nennt man ein Fugen-S.
Fugen-S?
Ja, das sind zwei Kacheln, die liegen nebeneinander, die passen aber nicht so ganz zusammen. Und um es richtig gängig und stabil zu machen, packt man in die Fuge ein S oder als Fuge.
Warum macht man das nicht bei Schadenfreude?
Weil es da offensichtlich nicht notwendig ist. Es ist tatsächlich nicht, oder bei Schafkäse auch nicht. Es ist, man benutzt es dann, wenn das ohne Fuge zu holprig wäre. Schadenersatz
stolpert man vielleicht eher drüber. Das ist wie, da habe ich mich auch viel mit beschäftigt, lange Jahre in der Krankenpflege gearbeitet, bei der Dokumentation sehr oft das Wort Verbandswechsel geschrieben.
Ja.
Aber eigentlich wäre ja Verbandwechsel richtig.
Richtig.
Und das habe ich mal gegoogelt. Und dann wurde mir angezeigt, oder ich habe gelernt, dass man es eigentlich daran unterscheiden kann, dass ein Verbandwechsel das ist, was man in der Krankenpflege meint. Man wechselt einen Verband.
Ja.
Und ein Verbandswechsel mit Fugen-S bedeutet, wenn man zum Beispiel bei einem, keine Ahnung, bei einem Verband engagiert ist und dann zu einem anderen Verband wechselt.
Das ist ein Verbandswechsel. Das macht aber keinen Sinn, denn eigentlich ist das Fugen erst wirklich nur als Lautunterstützung da, bei der Lautbildung im Mund, wenn eben deine Zunge oder dein Rachen gerade an einer anderen Stelle aktiv ist, dann gibt es einen smoothen Übergang. Es ist eine Transition einfach nur.
So wie vorhin auch schon, die Phonetik spielt die Rolle, welche CH ausgesprochen
genau,
werden.
Genau so.
Ich glaube aber auch, dass das nur eine Meinung sozusagen war und eine andere war, dass einfach beides gilt, also beides richtig ist. Du kannst sowohl Verbandwechsel als auch Verbandswechsel sagen und schreiben und egal, ob du jetzt einen Verband wechselst oder du bei einem Verband bist und dann zu einem anderen wechselst, das ist...
Ich meine, aber wie häufig wechselt man denn auch schon die Verbände?
Ja, Also in der Krankenpflege also. Hoffentlich regelmäßig. Hübsch, sehr hübsch.
Tim, ich hätte aber jetzt noch, ja?
Stopp, ganz kurz. Wusstest du, dass das Wort Ziffernblatt heißt?
Nein, wusste ich bewusst? Nicht. Nein.
Und ich wusste das nämlich auch nicht. Und ich habe Ziffernblatt geschrieben. Und dann hat er mir Ziffernblatt vorgeschlagen. Ich dachte, spinnst du eigentlich? Ziffernblatt, stimmt, steht da doch richtig. Lass mich das doch schreiben. Habe ich dann ignoriert. Dann hat er mir das rot unterkringelt. Und dann habe ich gegoogelt. Habe ich Ziffernblatt bei Google eingegeben. Und er hat mich sofort auf Ziffernblatt
verwiesen. Ich finde es interessant, warum du das Wort Ziffernblatt benutzt hast im Schriftverkehr.
In Bezug auf die Apple Watch. Welches Ziffernblatt andere Leute haben.
Okay, nicht so spektakuläre Antwort. Ich hätte jetzt noch eine Sache, du darfst dich auch aussuchen, aus welchem Themengebiet sie kommt. Und dann, wenn du sonst nichts mehr hast, du kannst natürlich auch noch was machen, könnten wir vielleicht noch etwas zu unserer 100. Folge sagen.
Ja, sehr gut.
Dann hast du die Wahl zwischen ein bisschen Nachdenken über Krieg oder unangenehme Alltagssituationen, über die man nicht wirklich reden kann.
Angenehme?
Unangenehme.
Unangenehme. Ja, auf jeden Fall die unangenehme Alltagssituation. Gut. Das ist, glaube ich, das Heiterere, mit dem man irgendwas
das andere ist, das andere ist nicht, kann. Das andere ist auch nicht düster. Ist auch eher so eine, ist egal, nächste Folge.
Die fröhliche Seite des Krieges.
Freude auf die fröhliche Seite des Krieges.
Der nächste Folge dann.
Wenn man mit dem Fahrrad fährt und vor einem fährt jemand ein bisschen langsamer und man entscheidet sich irgendwann, jetzt überhole ich diese Person. Oder ist auch egal, ob sie langsamer fährt oder nicht. Auf jeden Fall überholt man einen anderen Fahrradfahrer und eine andere Fahrradfahrerin.
Dafür ist es wichtig, dass der andere Fahrradfahrer langsamer fährt.
Natürlich. Aber ist jetzt egal, wie viel langsamer. Und jetzt kommst du an der Ampel. Und jetzt schließt diese Person wieder zu dir auf. Und häufig ist es dann so, dass du stehst und die Person ist sozusagen direkt im Flow und bekommt grün. Dann kann ich es noch verstehen, wenn beide stehen und die Person dich dann wieder überholt. Bah! Wenn ich überholt werde, dann warte ich immer ab, bis die offensichtlich schnellere Person zuerst weitergefahren ist bei der Ampel.
Ja.
Ich habe manchmal Spaß daran, die Leute wieder einzuholen an der Ampel, um zu zeigen, hat gar nichts gebracht, dass du die abgeschnappelt hast.
Ja, ja,
wobei ich die entgegengesetzte Situation auch kenne und denke, scheiße, hoffentlich komme ich über die Ampel, sonst bin ich der Arsch, dessen Überholmanöver sich nicht gelohnt hat. Wobei ich auch finde, dass das nicht stimmt. Solche Gedanken mache ich mir dann auch. Denn es geht nicht nur darum, schneller zu sein, sondern es geht auch darum, in seinem eigenen Tempo bequem fahren zu können und nicht die ganze Zeit jemanden mitten aufzufahren. Das heißt, selbst wenn ich gleichzeitig ankomme, möchte ich trotzdem vorher schneller gefahren sein. Aber wenn ich dran bin mit überholt werden sein, dann lasse ich den Vortritt. Und bitte, liebe Leute, macht das auch. Überholt nicht zurück. Das ist unangenehm sozial. Und man kann nicht darüber reden.
Ich finde das richtig gut, dass du es angesprochen hast, weil ich da auch alle Varianten von kenne. Und da auch schon häufig beim Fahrradfahren dann darüber nachgedacht habe. Und ich hatte vor nicht allzu langer Zeit auch die Situation, da habe ich eine andere Person überholt, weil die aber parallel aufs Handy geguckt hat. Also die war irgendwie gerade beschäftigt. Also ich konnte die Originalgeschwindigkeit nicht einschätzen, weil diese Person war gerade abgelenkt. Und dann habe ich diese Person überholt und dann, wie ich das dann so mache, standen wir beide an derselben Ampel und dann gebe ich immer so ein bisschen extra Gas, um auch nochmal zu signalisieren, ich bin relativ schnell, es ist okay, dass ich dich überholt habe. Don't try me. Und dann war es aber so, dass diese Person, wenn sie kein Handy in der Hand hält, viel schneller war als ich und mich dann auch innerhalb kürzester Zeit überholt hat. Als es dann wieder ging, da gab es so einen kurzen Abschnitt, da war es so eng, da konnte man sehr schlecht überholen. Deswegen habe ich mir auch extra nochmal Gedanken gemacht, ob das jetzt okay ist zu überholen. Und als ich dann gemerkt habe, als es dann ein bisschen breiter wurde, dass sie richtig an mir vorbeizieht, dann war es mir kurzzeitig unangenehm, wobei ich gar nichts dafür konnte.
Nee.
Deswegen, ich bin glücklich, dass du das hier ansprichst und das ist eine Problematik, aber ich habe gerade gedacht, du hast ja gerade gesagt, es kann ja auch sein, dass man einfach in seinem Gemütlichkeitstempo fährt und dann ist das schneller als das der anderen Leute. Das könnte ja aber auch beim Losfahren an der Ampel so sein. Wenn da jetzt jemand ist, der sehr gerne in einem niedrigen Gang fährt, also relativ schnell, viel treten muss, dann kommt diese Person ja in aller Regel schneller an der Ampel los. Und wenn man einfach sofort losfährt, wenn es grün wird, ohne Rücksicht auf die anderen FahrradfahrerInnen um einen herum, dann ist man wahrscheinlich so zumindest bis zum Ende der Straße die schnellste Person, weil hat einen niedrigen Gang, kommt schnell in Fahrt. Und vielleicht gucken die überhaupt gar nicht auf ihre Umgebung, sondern ausschließlich auf ihr eigenes Möglichkeitstempo.
Ich wünsche mir trotzdem, dass bei Ampelsituationen die Leute kurz von ihrem Gemütlichkeitstempo zurücktreten und eine Selbsteinschätzung des Fahrerfeldes vornehmen und sich dort einrangieren, wo sie hingehören. Da können Fehler passieren, gerade wenn viel los ist, dann sortiert sich das nach der Ampel so ein bisschen. Aber wenn
oder wenn Leute erst nachtreten, man steht schon und die kommen erst angefahren und man weiß jetzt, kann das gar nicht einschätzen.
Du hast natürlich bei einigen, hast du Informationen, das sind die, mit denen du schon eine Weile gefahren bist. Ich finde es auch immer spannend zu sehen, wie lange fährt man mit einer Person zusammen. Wenn du so irgendwie eine dritte Abzweigung mit der genommen hast, dann wird es spannend, wie weit es dich noch weiterträgt.
Und da auch immer bei mir der Gedanke, gerade wenn das Frauen sind, die vor mir fahren, oh fuck, denkt die jetzt, ich verfolge die, weil überall, wo die abbiegt, muss ich zufälligerweise auch abbiegen.
Ja, das ist noch unangenehmer, wenn man zu Fuß ist. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal das Thema. Aber ja, macht einfach eure beste Einschätzung und lasst die vorfahren. Aber es ist natürlich auch echt schwierig, weil du kannst denn die, die du schneller einschätzt, nicht vorfahren lassen, wenn die gerade bummelig sind und vergessen, den Gang hochzuschalten. Sagst du eigentlich hoch oder hochschalten? Was sagt man? Wenn du hochschaltest, also schaltet man für mich in einen Gang, der schwerer zu treten ist.
Hochschalten.
Ich schalte vom 5. in den 6. hoch.
Ja, würde ich auch sagen. Wenn ich es gerade anders gemacht habe, dann war es ein Fehler.
Ja, okay, also tut euer Bestes auf jeden Fall in solchen Situationen. Oder wenn ihr keinen Bock drauf habt und sagt, lasst mich mit der Scheiße in Ruhe, ich will nicht auch noch mich damit beschäftigen müssen. Ich fahre einfach und das reicht mir aus. Fair enough.
Im Idealfall könnt ihr auch einschätzen, wenn ihr als letztes zu einer diversen Gruppe an FahrradfahrerInnen an die Rodeampel dazukommt, vergesst nicht, dass die keine Informationen über euch haben. Und ihr ja auch nicht über die. Es sei denn, ihr habt die schon aus der Entfernung irgendwie fahren sehen und konntest. Also ja, es gibt einfach unterschiedliche Informationslagen. Das muss man auch im Hinterkopf behalten. Das ist eine hochschwierige soziale Situation. Aber eine, und da möchte ich auch das nochmal unterschreiben, wo man sich Mühe geben sollte, das Richtige zu tun. Ihr könnt es.
Ja, yeah, you can be a better human.
Yes. Haltet euch an uns. Wir sind die beleuchteten Brüder. Wir erzählen jetzt noch kurz was zur 100. Folge. Benni, ich möchte dir diese Bühne bereiten. Hier ist deine Bühne.
Ich soll das machen?
Du bist ja, doch natürlich.
Du bist doch der Zeremonienmeister.
Nee, aber es ist doch bei dir.
Zuständig. Das ist egal, mach mal. Das will ich wirklich, dass du das machst.
Okay, wir wollen die 100. Folge, die am 26. August erscheinen wird, was auch eindeutig heißt, dass es keine Sonderfolgen zwischendrin mehr geben wird, aber für unsere Planbarkeit ist das gut. Die wird am 26. August erscheinen, das heißt, wir müssen sie logischerweise vorher aufnehmen und das soll nicht in der Kneipe zur Alten Eiche, nee, wie hieß das?
Rotbuche. Buche.
Rotbuche. Stattfinden, sondern bei Benni zu Hause. Wo und wie genau, wissen wir nicht. Also ich jedenfalls nicht. Vielleicht hast du klare Vorstellungen davon.
Bei mir
dann
zu
müssen
Hause.
Wir uns mal austauschen.
Entweder wenn das Wetter ist, zulässt draußen, aber ansonsten im Wohnzimmer.
Ja, also wir finden eine wetterunabhängige Alternative, so oder so. Und da sind alle Leute, die gerne kommen möchten, herzlich zu eingeladen. Und um zu wissen, ob man kommen kann und möchte überhaupt, muss man natürlich wissen, wann es stattfindet. Und da sind wir jetzt zwischen zwei Daten. Und das ist einerseits der 13. August oder der 19. August. Also entweder Correct. Samstag der 13. oder Freitag der 19. Und mit dieser Folge oder vielleicht ein, zwei Tage später idealerweise, wird nochmal eine Umfrage, nee, muss gar nicht im Zusammenhang mit der Folge sein, kann irgendwann erscheinen, wird bei Instagram auf jeden Fall nochmal eine Umfrage kommen, wer wann mehr, eher kommen würde. Dann hören wir uns auch nochmal, ich sag mal, privat ein bisschen um und dann entscheiden wir einfach das Datum, wo mehr Leute können.
Noch hilfreicher wäre es, wenn ihr uns das einfach direkt schreibt, wobei man kann ja bei den Instagram-Umfragen auch sehen, wer wann, ne? Damit wir nicht nur nach Quantität, sondern auch nach Qualität.
Qualität aussuchen. Aber deswegen habe ich gerade das so schön nebulös offen gelassen, weil wenn jetzt jemand wählt und ist jetzt vielleicht zufälligerweise die letzte Person, kann diese letzte Person genau sehen, wie es steht. Mhm. Und wenn aber unsere Entscheidung anders ausfällt, könnten wir es einfach damit begründen, dass wir sagen, ja, es sind noch privat so viele, also unabhängig von Instagram, so viele Leute auf uns zugekommen, haben gesagt, lieber da, lieber da. Aber jetzt hast du gesagt, dass wir auch nach Qualität aussuchen.
Ja, wir sind transparenter. Aber schreibt uns das trotzdem gerne auch, wenn ihr kein Instagram nutzt oder so, auf den privaten, bekannten Kanälen oder auch den weniger privaten. Ihr werdet das schon schaffen. Und dann
Belebu-Podcast.
In der nächsten Folge wird dann verkündet, wann das, der Spaß stattfindet. Und wir werden sicherlich auch noch privat diverse Leute anschreiben und sagen, hey, komm vorbei. Das wird bestimmt lustig.
Genau, wir werden das irgendwie so am späten Nachmittag, frühen Abend starten lassen. Dann kommen wir alle zusammen. Dann nehmen wir unsere 100. Podcast-Folge vor Live-Publikum auf. Dann trinken wir noch irgendwie ein Bierchen oder machen Feuer bei dir auf der Terrasse, reden über die Hühner und lassen den Abend gemeinsam ausklingen.
Lassen also 100 Folgen Podcast-Revue passieren und Getränke werden selbstverständlich gestellt.
Bist du bescheuert? Bringt jeder Mensch für sich selber mit, was er oder sie trinken möchte?
Nein, ich stell die.
Okay, du stellst die. Einverstanden. Ich zahle für unseren Podcast-Server, du zahlst für unsere 100. also für unsere Jubiläums-Live-Folgen. Das ist doch fair. Und wenn du dafür ungefähr so viel bezahlst wie ich für die letzten 100 Folgen, dann wird es ein rauschendes Fest. Okay, also, um Teil an der Umfrage, muss ich jetzt auf jeden Fall danach veröffentlichen, sonst kann ich nicht dazu aufrufen. Vielleicht gibt es mehrere, nein, gibt es nicht. Ach, egal, ich mache das mal spontan. Meldet euch bei uns nochmal der 13.8., ein Samstag, oder der 19.8., ein Freitag, in Langenhorn, in Hamburg-Langenhorn, in der Nähe des Bahnhofs Fußbüttel Nord, das kann man, glaube ich, sagen.
Wenn Kim Frank uns hier zum Durchbruch verhilft, will ich nicht gedoxt werden.
Ich sag ja nur die nächste U-Bahn-Station, ja, das ist gut, wirklich doch kein Doxing. Und dann, wenn ihr, das muss man natürlich auch nochmal abklären, ne? Also wenn dann die Leute sagen, sie wollen auf jeden Fall kommen, dann muss ich dich doxen, also zumindest so vor den Einzelpersonen.
Ja, vor den Einzelpersonen, ne? Ist okay, aber...
Genau, also ja. Dann sagen wir natürlich nochmal Bescheid, wo ihr wann genau sein müsst, aber zunächst einmal geht es darum, an welchem Tag ihr euch vorstellen könntet, nach Hamburg-Langenhorn zu fahren, um mit uns einen guten Abend zu verbringen und live im Publikum dabei zu sein. Und dann, wie gesagt, geht der Abend noch schön weiter. Das wird herrlich. Vielleicht machen wir Musik, Benni. Was hältst du davon?
Ja, habe ich auch schon überlegt.
Also vielleicht gibt es sogar noch ein kleines Live-Konzert von einer mäßig begabten Band aus zwei Männern bestehend. Mal gucken. Teilt es uns mit, wann ihr könnt und wollt, und seid dabei, wenn wir in 2 Wochen uns zur 99. Folge wieder treffen.
Wow.
Und ja, krass, ne? 99 Folgen. Ich bin selig. Möchtest du noch was sagen mit meinem Carbo in deiner Hand?
Ich wollte nur sagen, dass ich dein Carbo in meiner Hand habe.
I caught it. Gut, dann vielen Dank für alles und so weiter. Bis zum nächsten Mal, eure beleuchtenden Brüder sagen an dieser Stelle, wie immer, gehabt euch wohl.